Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei Google in Berlin zum dritten Google Talk Berlin, den wir gemeinsam mit dem DJV Berlin und dem Medienmagazin Nitro veranstalten. Schön, dass Sie alle gekommen sind, trotz der harten Konkurrenz durch die Fußball-Europameisterschaft. Und ich bedanke mich besonders bei unserem Gast aus Österreich, die tatsächlich gekommen ist, obwohl parallel das wichtige Spiel Österreich gegen Ungarn läuft. Vielen Dank, Ingrid Brodnik, dass sie trotzdem gekommen ist. Und wir sehen sicher alle wichtigen Szenen nachher gemeinsam zusammen. Ja, und meine Co-Gastgeberin Bettina Schellung-Lammel vom Medienmagazin möchte auch ein paar Worte sagen.
Ja, also ich wollte Sie eigentlich nur alle sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so viel Interesse an dieser Veranstaltung haben, die wir jetzt schon zum dritten Mal mit Google und dem Deutschen Journalistenverband zusammen veranstalten. Und ich wünsche euch einen interessanten und spannenden Abend mit unseren Gästen.
Ja, wie viel Meinung verträgt guter Journalismus, ist das Thema für heute ein sehr aktuelles Thema, aber auch ein Thema, was natürlich irgendwie schon immer da war. Ich darf vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen. Ich war früher mal im früheren Leben in politischen Talkshows tätig. Da war ein Chefredakteur damals der Meinung, Journalisten gehören nicht als Gäste in Talkshows. Weil, er hat zwei Gründe genannt. Einmal hat er gesagt, die Journalisten sind wir, weil wir stellen die Fragen und wir veranstalten natürlich die Sendung. Und Journalisten sollen keine Position übernehmen bei kontroversen Themen. Das ist Aufgabe verschiedener Parteien, Wirtschaft und so weiter. Aber Journalisten hätten dort nichts zu suchen. Nun, man weiß jetzt inzwischen, er konnte sich nicht immer durchsetzen, der Chefredakteur, sonst hätte es einer unserer Gäste heute nicht so häufig in die eine oder andere Sendung geschafft. Aber das hat er sich auch verdient. Er weiß jetzt gar nicht, wer gemeint ist. Aber wir werden das sicher jetzt klären mit unserem sehr kompetenten Moderator Daniel Buß, an den ich jetzt übergebe, und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend hier.
Ja, vielen Dank. Auch guten Abend hier vom Podium. Wie viel Meinung verträgt guter Journalismus? Das ist eine Diskussion in Zeiten des Misstrauens. Ich sage mal Hashtag Lügenpresse. Die Debatte, die Vorwürfe an Journalisten, die sich häufen, Meinungsmache statt Aufklärung, Agenda-Setting statt objektiver Information. Ich freue mich, dass wir ein sehr breites Panel hier haben, sehr unterschiedliche Köpfe, auch zum Teil weit angereist. Ich stelle Sie kurz vor, ganz außen, Ingrid Broding. Sie ist Redakteurin bei Profil, dem österreichischen Nachrichtenmagazin, Medienredakteurin und vor allen Dingen Autorin des Buches Hass im Netz, was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können. Allzu viel muss ich gar nicht sagen, weil hier kleine wunderbare Einspieler vorbereitet sind, und ich sage einfach Mats ab.
Ganz egal, ob es um Netzpolitik, die richtige Tonalität in Sachen Social Media oder den angebrachten Einsatz von Katzenvideos geht,
ihre eigene Katze umbrachte und daraus eine Handtasche machte.
Ingrid Brodnik ist ausgewiesene Expertin für jede Facette des Internets.
Manche Menschen glauben ja noch immer, dass Twitter ein Medium ist, bei dem man über das Mittagessen oder über andere Belanglosigkeiten aus dem Privatleben schreibt.
Also du wirst keine gastronomische Geschichte.
Leider nicht.
Beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil ist sie für die Berichterstattung über Digitales zuständig. Für ihre journalistische Arbeit erhielt sie unter anderem den Förderpreis für Bildungsjournalismus. Wenn es um das Thema Hate Speech geht, rastet Ingrid Brodnik erstmal konstruktiv aus.
Ich nenne das oft Zulabertaktik. Manche User schreiben einfach 10 vermeintliche Argumente hin und gehen auf kein anderes Argument ein. Das muss man sich immer durch den Kopf gehen lassen.
Vor wenigen Wochen erschien dazu Brodniks Buch Hass im Netz. Die gebürtige Grazerin plädiert darin für eine sachliche digitale Diskussionskultur, in der man nicht vergessen sollte, dass man es mit einem realen Gegenüber zu tun hat.
Und so würde das in echt ausschauen.
Sie weiß, wie man das am besten macht.
Wissenschaftler reden von Echokammern, das heißt, Menschen sind in digitalen Räumen, wo sie oftmals mit sehr ähnlichen Meinungen wie der ihren konfrontiert werden. Leute, schaut euch an, was ihr da postet, wo kommt das her, ist das wirklich vertrauenswürdig?
Ja, Frau Brodnik, Sie haben in Ihrem Buch zwei Gruppen von Usern skizziert, die wir, glaube ich, alle irgendwie kennen. Zum einen sind das die sogenannten viel geliebten und gehassten Trolle, also radikale Provokateure, die auf Wut und Zorn aus sind, weil sie es können. Und zum zweiten die Glaubenskrieger, also Menschen, die missionieren mit der Wahrheit, sage ich in Anführungszeichen, und die glauben, dass nur sie als kleine Gruppe die Wahrheit verstanden haben und sie den anderen überhaupt noch, naja, ich sage mal, reindrücken müssen. Bevor wir hier in die große Diskussion starten, vielleicht ein erstes Learning. Was sind denn Sofortmaßnahmen, wenn wir Nutzer, wir Medien mit den beiden Gruppen konfrontiert würden? Was sollte man tun und was sollte man vor allen Dingen lassen?
Das Allerwichtigste ist in meinen Augen, auf Hass nicht mit Hass zu reagieren. Wenn man das einmal schafft, dann ist schon mal das Allerwichtigste gelungen, nämlich gerade die Glaubenskrieger und auch die Trolle, aber speziell die Glaubenskrieger sind User, die eine Polarisierung herbeiführen wollen, die sich durch einen fast schon religiösen Eifer rund um ein Thema, eine Verschwörungstheorie, ein politisches Anliegen auszeichnen, die auch sehr schnell jeden Andersdenkenden als Lügner oder als verblendet bezeichnet. Und die wollen ja polarisieren, die wollen so ein Schwarz-Weiß-Schema schnell herstellen. Also das Erste, wenn man merkt, man kann zum Beispiel nicht antworten, lieber die Hände von der Tastatur vom Smartphone. Und dann, sage ich mal so, wenn wir schon beim Fußball heute sind, die Champions League der Reaktionsmöglichkeiten ist der Humor. Und das ist natürlich auch gerade für Journalisten eine wunderbare Methode. Humor ist zum einen eine Möglichkeit, als Opfer zu zeigen, du kannst mich nicht fertig machen. Also das ist Erhebendes. Und gleichzeitig kann man auch so manchen Unsinn vorführen dadurch. Ein Beispiel, das hat mir ein Journalist aus Österreich vom Standard erzählt, als wieder mal ein Artikel über Apple geschrieben wurde, hat ein User geschrieben, naja, und wie viel hat jetzt Apple dafür gezahlt? Und er hat gesagt, nicht so viel wie Netflix beim letzten Mal. Und dann haben ganz viele User, also ganz viele grüne Strichchen im Forum bekommen, aber ich finde, es ist, was wir derzeit vor allem schaffen müssen, ist so eine Einladung an einen Teil der Gesellschaft, die unglaublich in Wut sind und denen auch wieder Chancen geben, zurückzufinden, so quasi in die Mitte der Gesellschaft, wo man sich nicht immer einig sein muss, aber diesen Konsens sachlich rüberbringen kann.
Man könnte es sich ja auch leicht machen und die Blockenfunktion einfach aktivieren. Dann ist der Nutzer sozusagen aus der eigenen Filterbubble ausgesperrt, ratsam oder nicht?
Das finde ich nicht sonderlich gut. Ich finde, eine Demokratie lebt davon, dass auch Menschen, wenn sie sehr unterschiedliche Ansichten haben, die Fähigkeit haben, einen Konsens zu finden. Wir brauchen quasi eine Mehrheit im Parlament, um Gesetze beschließen zu können. Und das führt oft dazu, dass auch wenn man unterschiedliche Werte hat, man sich irgendwo zusammenraufen können muss. Wenn jetzt ein Teil der Bevölkerung nicht mehr bereit ist, sich zusammenzuraufen, sondern jeder, der es anders sieht, gleich weggeblockt ist, glaube ich, ist es problematisch. Und die Gefahr ist auch, gerade Untersuchungen aus den USA zeigen, je mehr ich sehr einseitig mich informiere, desto mehr glaube ich auch Falschmeldungen. Das heißt, ich kann jedem nur raten, auch immer wieder Dinge zu lesen, die einem irgendwie nicht so ganz recht sind, weil man sich selbst auch dadurch stärker hinterfragen lernt.
Danke. Hans-Ulrich Jörges ist da. Man könnte ein bisschen flapsig sagen, wo eine Talkshow oder ein Jörges. So ganz trifft es natürlich nicht zu.
Nein,
kleine
nicht,
Provokation zum
mehr.
Start. Nicht mehr, genau. Für die zwei Menschen hier im Raum, die ihn noch nicht im Fernsehen gesehen haben, lernen wir ihn kennen.
Hans-Ulrich Jörges wurde in Thüringen geboren und entdeckte schon früh sein Herz für die Medien. In seiner Studienzeit arbeitete er tagsüber als Redakteur für staubige Wirtschaftsnachrichten und ging abends zur Demo auf die Straße.
Sind wir über eine Hecke gesprungen, haben Schalken eingeworfen, sind weggerannt.
Später war er unter anderem Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung, Chefredakteur von Die Woche und Ressortleiter Politik beim Stern. Heute ist er Mitglied der Stern-Chefredaktion und betreut Sonderprojekte bei Gruner und Jahr. Wöchentlich sorgt er mit seiner politischen Kolumne Zwischenruf für Aufsehen und bei manchem auch für Ärger.
Das ist alles richtig, was gesagt worden ist, glaube ich. Das reicht aber noch nicht.
Das ist mir zu viel Korinthenkackerei.
Die britische Financial Times zählte ihn einmal sogar zu den einflussreichsten Kommentatoren der Welt.
Das hier ist der bisherige Höhepunkt in ganz Deutschland bekannt. Tittensozialismus.
Und dann hat die konservative Seite auch endlich mal der Linken historisch etwas entgegenzusetzen, dem linken Männertrio, nämlich Marx, Engels, Lenin. Das wäre doch mal ein echter Sieg der Frauenbewegung.
Online spricht er seine Meinung bei Klartext direkt in die Kamera.
Und der Islam gehört eben doch zu uns.
Inzwischen sind wir auch zunehmend weniger sexy, arm sind wir geblieben.
Hans-Ulrich Jörges, ein Journalist mit Haltung und Meinung.
Mich empört das geradezu. Demut wäre angesagt statt lautstarker Selbstinszenierung.
Herr Jörges, Demut wäre angesagt statt lautstarker Selbstinszenierung. Das bezogen Sie auf den Bundestag. Da ging es um die Resolution Armenien-Völkermord. Nicht, damit es einen falschen Zungenschlag bekommt, nicht auf Journalisten? Oder würden Sie das dennoch auch für Journalisten unterschreiben?
Demut ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zunächst mal zu informieren. Da gibt es viel dran zu kritisieren über den heutigen Zustand der Medien. Und da das die Fragestellung dieser Diskussion ist, auch zu kommentieren und den Meinungsstreit zu organisieren. Und da habe ich in beiderlei Hinsicht viel zu kritisieren. Ich glaube, dass die Information und der Kommentar beide schwer gelitten haben in den letzten Jahren. Ich will ein Beispiel dafür nennen, wie die Medien ihrer Informationsaufgabe nicht mehr nachgekommen sind. Wir haben vor ein paar Wochen eine Pressekonferenz der merkwürdigen fundamentalchristlichen Organisation Open Doors hier in Berlin erlebt, und zwar im Gebäude der Bundespressekonferenz. Die vertraten dort die These, verbreiteten das auch mit Zahlen, dass viele christliche Flüchtlinge in Flüchtlingsheimen von Muslimen angegriffen würden. Das ist durch sämtliche Medien gerauscht, durch die Hauptnachrichtensendungen des Fernsehens, durch sämtliche Printmedien, Rundfunk, hoch und runter. Die einzigen, die es nachgeprüft haben, war die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und es blieb von den Vorwürfen nichts übrig, ließ sich nichts nachweisen. Die Organisation war auch außerstande, einen klaren Fall zu präsentieren. Es war offensichtlich eine Propagandaaktion von fundamentalchristlicher Seite. Da hätte man früher von den öffentlich-rechtlichen Medien erwarten können und hätte man wahrscheinlich auch bekommen, dass die an so einem Tag, Tagesthemen, Heute-Journal, die Zeit nutzen zwischen der Pressekonferenz 11 Uhr und der Abendsendung, irgend so einen Fall aufzugreifen. Und wenn sie den dann nicht belegen können, klar zu sagen, dass das eine merkwürdige Information war. Sowas rauscht heute durch. Was die Kommentierung angeht, die Meinungsvielfalt, ich glaube, dass wir es mit drei wesentlichen Problemen heute Journalismus zu tun haben. Das ist Konformismus, Opportunismus, Alarmismus. Das mischt sich auf eine sehr manchmal schreckliche Weise. Wir haben es mit einer Medienhysterie zu tun, mit Erregungswellen, die nach meinem Eindruck immer dichter aufeinander folgen. Immer ein Thema ist ganz groß, das vorangegangene gleich wieder weggelegt. Und wir hatten früher, glaube ich, weil wir über das Thema reden, wir hatten früher eine größere Meinungsvielfalt. Leider muss man sagen, zu Zeiten des Kalten Krieges, da gab es mindestens klar erwartbar zwei Lager, die sich gegenseitig unterschiedliche Meinungen in den Kopf geschlagen haben. Die gibt es seit Ende des Kalten Krieges und der Lagerbildung in den Medien nicht mehr. Das Ende der Lagerbildung ist natürlich gut, aber dass wir es nun mit einer neuen Form von Konformismus zu tun haben, ich nenne das Rudeljournalismus, dass im Wesentlichen alle in die gleiche Richtung rennen, dass sie voneinander abschreiben, dass sie Meinungen und Thesen übernehmen, dass sie auch Informationen oder Informationen, die als solche erscheinen und in Wahrheit keine sind, übernehmen. Das ist eine schreckliche Erscheinungsform. Ich will jetzt nicht zu lange reden, da kommen wir noch drauf. Und das führt bei einem immer größeren Teil des Publikums zu Eindrücken, zu einer großen Medienkritik, zu Eindrücken, die in den Begriff Lügenjournalismus geführt haben.
Sie haben auch ganz kurz noch neulich gesagt auf einer Medienveranstaltung, 2015 haben die Medien so viel Vertrauen verloren wie nie. Wenn wir jetzt mal die Umfrageergebnisse, die sehr unterschiedlich sind, der WDR hatte eine, die eher positiv für die Medien war, andere hatten Umfragewerte, die sehr grausam waren für die Medien. Ihr in dem Fall dann subjektiver Eindruck, wie steht es denn tatsächlich?
Es gibt ja ein paar Umfragen, die das belegen. Also wir haben selber mit dem Forsa-Institut im vergangenen Oktober eine Umfrage gemacht. Da waren 44% der Befragten der Meinung, muss ich mal den Satz, der da zur These gestellt wurde, aus dem Gedächtnis reproduzieren, die Medien, die von oben geführten Medien verbreiten nur noch geschönte und falsche Nachrichten. Dem haben 44%, das unterschreibe ich gar nicht, aber das war der Eindruck von 44% der Menschen. Und zwei Monate später, im Dezember, kam das Allensbach-Institut mit einer Umfrage hinterher. Da haben 39% der Leute gesagt, am Vorwurf der Lügenpresse sei etwas dran. Also es ist was faul in unserer Branche und die Wahrnehmung ist, glaube ich, richtig.
Gut, über das Warum reden wir gleich weiter. Kommen wir zu Theresa Bücker. Redaktionsleiterin Edition F, wir haben gerade festgestellt, fast auf den Tag genau seit 2 Jahren am Markt. Wie es Edition F geht, verraten Sie uns netterweise gleich. Lernen wir Sie erstmal noch mal ein bisschen besser kennen.
Theresa Bücker beobachtet den digitalen Wandel, besteht auf Whisky Sour nach dem Bikram Yoga, denkt über Freiheit nach und stößt politische Bewegungen im Netz an.
So kritisieren Feministinnen zu Recht, dass allein mehr Frauen in Führungspositionen nicht ausreichen werden. Ihr Erfahrungsschatz und ihre Perspektiven müssen tatsächlich differieren.
Und genau darüber schreibt sie auch. Die selbsternannte Aktivistin für Liebe mischt in ihre Blogbeiträge viel Herzenswertes und Sinngewaltiges aus ihrem Privatleben.
Auf jeden Fall war das unser erfolgreichster Text im März.
Die Aktivistin, Autorin und Feministin ist seit 2014 Redaktionsleiterin bei Edition F und baut gemeinsam mit und für mutige und inspirierende Frauen eine Community auf.
Lead Award in Silber zeigt, dass Edition F genau den Zeitgeist da getroffen hat.
Zuvor hat sie unter anderem die SPD in Fragen der digitalen Kommunikation beraten.
Ich kümmere mich da um so Sachen wie Sigmar Gabriel zum Twittern zu bringen.
Wenn es hier Community Manager mit Burnout gibt, kommt gerne zu uns. Ich kenne das aus meiner Zeit bei der SPD.
Sie weiß also, wie Userinnen und User ticken bzw. klicken. Und ist sich sicher, dass Community-Journalismus und User-Generated Content das neue Herzstück des Journalismus sind.
Viele haben Angst, Sachen falsch zu machen. Und ich glaube, Social Media ist deswegen so schön, weil es eine andere Fehlerkultur gibt. Und wenn man sich ausprobieren kann und es ist okay, mal daneben zu greifen.
Theresa Bücker, habt ihr daneben gegriffen? Wie steht es um Edition F jetzt nach 2 Jahren?
Ja, sehr, sehr gut und wieder erwarten der Branche. Also wir werden, wenn alles so weiterläuft, Ende des Jahres profitabel sein. Und ich glaube, damit haben wir gezeigt, dass Medien-Startups sehr wohl Erfolg haben können, auch ohne großen Verlag im Rücken. Und ich erzähle immer gerne die Anekdote. Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, da kam der Chefredakteur eines großen Online-Magazins auf uns zu und sagte, er wollte uns jetzt mal gratulieren. Er hätte am Anfang gedacht, wir wären nach 3 Monaten wieder weg vom Fenster. Und ich glaube, das zeigt die Ignoranz der Verlagsbranche gegenüber dieser Zielgruppe, die immer da war und die bislang nicht bedient worden ist. Also wenn Sie auf brigitte.de gehen, dann finden Sie eigentlich für jeden Tag im Jahr ein Diätrezept, das natürlich niemand braucht. Und die Zielgruppe der jungen Frauen, die sich nach intelligenten Inhalten sehnt, die ist ausgehungert worden. Also es gibt quasi nichts am Markt, was sie adäquat bedient. Da haben wir jetzt mit angefangen. Und dass wir da sehr richtig liegen, zeigen uns ja auch die internationalen Konkurrenten, die nach und nach Deutschland kommen. Das waren im März Broadly, der Frauen-Channel von Vice, der auch in Deutschland gelauncht ist. Letzte Woche ist Refinery29 auch in Deutschland gelauncht, ein unglaublich erfolgreiches Medium in den USA. Und ich wundere mich eigentlich, warum kein deutsches Verlagshaus in diese Zielgruppe reingeht.
Ihr wollt, Selbstbeschreibung, Zitat, ein digitales Zuhause für starke Frauen sein. Wie wichtig ist Meinung in diesem digitalen Zuhause?
Sehr wichtig, weil die Zielgruppe, die wir bedienen, möchte eben auch kluge Meinungen serviert bekommen. Und es wird ja jedes Jahr wieder erhoben, unter anderem vom Journalistinnenbund, wie eigentlich die Protagonisten in den Medien sind und auch wer Leitartikel schreibt oder Kommentare spricht. Und das ist ganz stark in Männerhand. Und ich glaube, Frauen können das Zeitgeschehen ganz genauso gut kommentieren. Und es ist ja nochmal eine andere Herangehensweise. Welche Nachrichtenwerte lege ich eigentlich an? Was ist für die Zielgruppe relevant und was nicht?
Dann haben wir noch Udo Grätz hier. Eingesprungen für Sonja Mikic, aber natürlich viel mehr als ein bloßer Ersatz. Einen Einspieler haben wir nicht. Mein schlauer Zettel verrät mir jetzt hoffentlich Dinge, die Sie nicht korrigieren müssen. Sie sind der Mann vor allen Dingen inzwischen hinter den Kulissen und leben, ich sag mal, maximale Loyalität zum WDR, haben dort volontiert, in der Chefredaktion als Referent und Redakteur gearbeitet, betreuen Formate, mal direkt als Redakteur, inzwischen vor allen Dingen aber indirekt auch als Abteilungsleiter, nämlich stellvertretender Chefredakteur. In der Reihe Privatfernsehen mit Friedrich Küppersbusch, das ehemalige Medienmagazin, Hart aber fair, Presseclub, Farbe bekennen, Monitor, über das wir noch reden werden, aber auch die Zulieferung für ARD aktuell in Hamburg, sprich Tagesschau, in Tagesthemen und haben auch persönlich diverse Brennpunkte betreut, also die gesamte Bandbreite, um gleich auch in die Diskussion überzugehen. Die erste Frage gilt gleich Ihnen. Ich habe mitgebracht den aktuellen Titel vom Spiegel. Wer ihn noch nicht gelesen hat, bitte geht nicht. Es geht um den Brexit. Also der Spiegel wirbt sehr stark dafür, dass sich die Briten für den Verbleib in der Europäischen Union entscheiden sollen. Fährt das im kompletten Heft mit kleinen Häppchen auch neben der Titelstrecke. Bewirbt das Heft, das zweisprachig in dieser Brexit-Strecke erscheint, auch in Großbritannien. Das ist schon eine klare Wahlempfehlung, die da passiert. Herr Grätz, wäre so etwas, so ein klarer Appell jenseits einer dezidierten Kommentarfunktion wie in den Tagesthemen bei Ihnen denkbar im WDR?
Als Headline sicherlich. Also das machen wir bei allen unseren Gesprächssendungen oder so, würden wir so eine ähnliche Schlagzeile auch immer machen.
Sollen Journalisten wählen gehen? Und eine recht bekannte österreichische TV-Moderatorin hat allen Ernstes gesagt, sie geht nicht wählen, nie, weil sie sich sonst nicht fair fühlen würde. Und ich glaube, ich bin halb tot umgefallen, als ich diesen Satz gelesen habe, weil das heißt, alle Menschen außer Journalisten sollen wählen gehen. Also quasi der Neonazi darf sogar wählen gehen, aber wir dürfen nicht mehr von unserem demokratischen Recht Anspruch nehmen. Nein, ich glaube, was gerade das Schöne am Medienwandel ist, wenn er so gelebt werden könnte, wie es auch derzeit mit der Transparenz, die das Internet durchaus auch ermöglicht, wenn es so stattfindet, ist, dass man Haltung hat und sich aber erklärt und das offen macht. Ich glaube, Journalismus, der sich nicht erklärt, der eine Haltung bezieht, ohne zu erklären, aus welchen Werten das herauskommt, der ist das Problem. Dass einfach gewisse Dinge gar nicht mehr erklärt werden, wo man steht, sondern dem Leser das vorgesetzt wird. Ich glaube, da ist sehr viel mehr Möglichkeit drin. Und nur ein kleines Detail, wo ich die Probleme sehe. Ich glaube, wenn wir über Meinungsjournalismus sprechen, im deutschsprachigen Raum, zumindest in Österreich ist es so, Meinung kommt oft dann, wenn man nichts hat sonst als Redaktion. Wenn man nicht recherchiert hat, wenn man nichts Eigenes beizutragen hat, aber ein Kommentar ist schnell geschrieben. Und was diese Inflation der Meinung ist, in meinen Augen nicht eine Inflation der kreativen oder intellektuellen Meinung, sondern eine Inflation des schnell hingeschriebenen Kommentars. Und das ist ein journalistisches Qualitätsproblem, in meinen Augen in erster Linie.
Ich würde gerne unterstützen. Weil gerade, wenn wir jetzt unterscheiden, Haltung und Meinung, also Meinung, das Raushauen, also gutes Beispiel sind die Dinge in Köln gewesen, in der Silvesternacht oder so, wie viele, auch gerade Berliner Kollegen, was die da nach 3-4 Tagen schon alles rausgehauen haben, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, das habe ich dann schon erschreckt. Und ich finde, jeder Journalist kann behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Er muss nur danach die Recherche offenlegen und sagen, warum das so ist. Das ist das Entscheidende. Also wirklich das Handwerk danach, das zu belegen, was man gesagt hat. Und Haltung ist ein Begriff, finde ich, den brauchen wir als Journalisten. Meinung, da muss man so ein bisschen diskutieren. Also einfach mal, ich hau mal es raus, ohne zu wissen, worum es geht. Das finde ich nicht gut.
Definieren Sie das doch bitte einmal auseinander. Was ist aus Ihrer Sicht noch Haltung und wo fängt auch Meinung an?
Die Haltung ist für mich das, dass ich eine Grundposition habe, das sind Grundwerte. Ich kann mich jetzt als Öffentlich-Rechtlicher ganz einfach zurückziehen. Wir haben Programmgrundsätze, da steht es drin, dass wir eben nicht zu Krieg aufrufen dürfen, dass wir für Mann und Frau uns einsetzen sollen, dass wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen sollen. Also das sind Grundsätze, die wir haben. Und das weiß jeder, der unsere Programme nutzt, dass wir das auch tun und machen. Das ist eine Grundlage, das ist die Basis, ein Fundament, also eine Grundhaltung, die einfach da ist. Und das ist auch notwendig.
Also ich muss sagen, mich überrascht, dass Meinung hier unter schnell geschriebenen Texten läuft. Weil wenn ich eine gute Meinung schreibe, dann muss die auf unheimlich viel Wissen beruhen. Ich muss sehr gut argumentieren können. Ich muss mein Thema kennen. Deswegen würde ich Also ich würde überhaupt nicht dem zustimmen, zu sagen, Meinung macht den Journalismus schlechter, ist immer weniger wert, sondern wir brauchen mehr gute Meinungen, mehr fundierte Meinungen.
Meinung ist ja im Regelfall auch erkennbar als Meinung, wird kenntlich gemacht im jeweiligen Medium, wo sie auftritt. Gefährlich wird es da, wo sie nicht kenntlich gemacht wird. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen in einem privaten Nachrichtenfernsehsender, nicht öffentlich-rechtlich, die Headline gesehen, Erdogan hetzt gegen Deutschland. Das war als Nachricht gemeint. Die Vokabel hetzen geht da gar nicht. Da greift Deutschland an oder kritisiert Deutschland oder was auch immer. Aber hetzen geht nicht. Das ist eine Vermischung. Und das ist auch vielen Zuschauern aufgefallen, die Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt. Die war zutiefst getränkt mit Meinung. Die ganze Berichterstattung habe ich als entstellt empfunden, weil total einseitig. Bei aller Kritik an Russland. Russland hat diesen Konflikt ausgelöst durch die Besetzung der Krim, gar keine Frage. Aber dass man bis auf wenige Medien nicht auf die ukrainische Seite geschaut hat, wo es beispielsweise rechtsextreme Freiwilligenkorps in der Armee gab, das hat mich schon entsetzt. Und da ist die Meinung in die tägliche Berichterstattung eingesickert und wurde als Tatsachenberichterstattung, als News verkauft. Das ist übrigens vielen Leuten aufgefallen, dass das nicht stimmt. Die Menschen gucken ganz genau hin und kriegen ein Gefühl dafür, dass es nicht mehr richtig ist, was da läuft und dass es einseitig ist. Also da, wo Meinung, um das nochmal zu rekapitulieren, wo Meinung gefährlich ist, ist sie dann oder auch nicht erlaubt ist, wo sie sich als Nachricht ausgibt.
Was Menschen draußen stört, wenn man so in die Kommentarspalten auf Facebook etc. unter die Texte schaut, das ist ja inzwischen alles transparent nachlesbar, sozusagen auch der digitale Stammtisch. Was Menschen stört, ist so dieses Journalisten versuchen auch eine Meinung oder eine Haltung durchzusetzen, also damit auch Politik letztlich zu machen. Ist das aus Ihrer Sicht dann ein kluger Titel?
Das ist ja, das weiß ja jeder, der das liest. Das ist, ich meine, die Spiegelausgabe ist auch in England verkauft worden und wie ich von einem englischen Freund weiß, übrigens mit erstaunlich hoher Wirkung in den britischen Medien. Da hat es Wirkung gezeigt. Das ist natürlich für die Millionen Wähler in Großbritannien, die sehen das nicht und nehmen das gar nicht zur Kenntnis, höchstens aus ihrer eigenen Presse. Das ist eine legitime Form eines Magazintitels, der es mit Haltung gemacht. So war der Spiegel immer, so waren auch andere Medien immer. Das ist nichts Neues. Da kann man sich drüber den Kopf zerbrechen, ob es für die Auflage gut ist oder für auch immer. Ja, aber jedenfalls, wenn man ihn ernst nimmt, wenn man die politische Botschaft ernst nimmt, ist das ein vernünftiger, machbarer, journalistisch sauberer Titel. Man weiß ja, dass der Spiegel da Haltung bezieht und man findet sämtliche Gegenpositionen.
Relativ kurz,
Die findet man aber auch drin. Also was die Brexit-Freunde für Meinungen vertreten, wer sie sind und so weiter, völlig in Ordnung.
Also Sie verteidigen den freundlichen Wettbewerber?
Ich war überrascht, als ich ihn gesehen habe, verteidigen ihn aber. Das ist eigentlich eine Form von Magazinjournalismus, die häufiger sein müsste, ungewöhnliche Titel zu machen, Menschen aufzurütteln, sie zu packen, mit was nicht Erwartbarem kommen, Leute zum Nachdenken zu bringen. Das machen wir in den Medien alle viel zu wenig.
Alle d'accord auf dem Panel?
Ja.
Wunderbar, haben wir doch schon mal einen Konsens hier gefunden. Ich glaube, es geht vor allen Dingen auch um die Frage Mission statt Information. Also wie weit kann auch dieses, wir schieben mal komplett als Redaktion in eine Richtung und sozusagen die Gegenpositionen, die uns dann nicht in dieses Bild passen, die tauchen irgendwo mal so als Feigenblatt auf, werden aber nicht prominent platziert. Das ist manchmal auch erkennbar in der Form, wie Interviews geführt werden. Auch da werden die Medien ja immer transparenter, unter anderem das Fernsehen. Wir machen das bei ZAP ja auch, stellen Interviews in längeren Fassungen ins Netz. Da ist durchaus ja bei einigen Interviews, die man so auf den Webseiten der Sendern dann anklicken kann, erkennbar, in welche Stoßrichtung letztlich das Produkt am Ende auch gehen soll. Gestern ist publiziert worden ein Text von Susanne Gaschke. Vielleicht hat ihn der ein oder andere auch gelesen, um Vor 3 Minuten müsste der Tweet raus sein. Ich habe den Link nochmal geschickt als Bettlektüre unter dem Hashtag GTalk Berlin. Susanne Gaschke war ja Zeitjournalistin, dann kurz Bürgermeisterin in Kiel und arbeitet jetzt als Journalistin unter anderem für die Welt. Und sie kritisiert die Überheblichkeit des Journalismus, also Interviews, die wie Verhöre letztlich wirken, weil man ja genau eine entscheidende Sache irgendwie rauspressen möchte, weil die Geschichte ein klares Ziel hat. Und ich zitiere einmal kurz: Wenn wir so weitermachen, werden sich die Leute nicht mehr lange über uns ärgern, weil sie uns da abwählen, wo sie es können, am Kiosk oder an der Fernbedienung. Inwieweit ist das denn, Herr Graetz, schon...
Es ist zum Glück nicht so. Also wir haben ja gerade schon über das Vertrauen in die Medien gesprochen. Also über 70% vertrauen weiterhin den öffentlich-rechtlichen Medien. Bei den Zeitungen sind es irgendwie noch so 66 oder so. Beim Internet sind es nur 30. Aber das Grundvertrauen ist da, auch in den letzten Jahren. Also das ist jetzt trotz Lügen, Pressen, Debatten oder so, ist jetzt nicht so, dass jetzt gesagt wird, die machen bewusst eine falsche Meinung oder wollen bewusst in eine andere Richtung gehen. Also das würde ich jetzt einfach erstmal zurückweisen. Und das merken wir auch, dass die Formate, die wir anbieten, sei es jetzt die klassischen Nachrichtensendungen, sei es die Tagesschau oder auch die politischen Magazine, die wir haben oder so, dass die weiterhin gut eingeschaltet sind, ein Massenpublikum erreichen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie alle wegschalten und wir nicht mehr wahrgenommen werden. Das ist überhaupt nicht so.
Also Leute sind noch da draußen, hat sich... das Schlagwort Reschke-Journalismus, muss man fast schon sagen, etabliert. Die Kollegin ist nicht da. Das ist personalisiert auf die meine NDR-Kollegin Anja Reschke, aber trifft ja letztlich auf ein ganzes Genre, auf die Politmagazine und damit auch auf Monitor. Magazin, also eben der Vorwurf, da wird missioniert, da wird der Zuschauer in eine Richtung gelenkt, an Moderation und Beitrag und die Interviews dafür, die dahin führen, sind letztlich ein Paket. Anja Reschke hat vor einer Woche auch selbst auf einer Veranstaltung gesagt, sie sieht durchaus auch einen pädagogischen Auftrag. Pädagogisch heißt ja schon, den Leuten etwas beibringen wollen. Wie weit laufen denn Journalisten auch Gefahr?
Bei dem Begriff war ich ein bisschen erschrocken. Das teile ich nicht.
Also
Pädagogin zu sein. Also das sehe ich anders.
Zu lesen,
ja. Ich weiß, ich habe das auch gelesen, war ein bisschen erschrocken, als ich das gelesen habe. Also ich schätze sie sehr und ich finde es auch toll, dass wir mit ihr jetzt so ein Star haben im politischen Journalismus, der eine klare Position hat, der einfach Tagesthemenkommentare, die dann in 2-3 Tagen 3 Millionen Mal nochmal nachträglich geguckt werden, das finde ich gut und wichtig. Aber das ist es nicht alleine, sondern das Wichtige ist, dass wir eine Renaissance des politischen Journalismus und gerade des investigativen Journalismus haben. Also Stichwort Panama Papers oder so, solche Dinge, das ist das, was der Journalismus bringen muss. Und gleichzeitig auch eben dann auch zeigt, wo haben wir das her, das sehr transparent macht. Und auch dieses Stichwort, was Sie sagen, die Interviews, die für Verhöre sind. Natürlich versuchen wir im Interview den Punkt rauszukriegen, um den es geht. Aber wir stellen eben dann die ganzen Interviews ins Netz da, dass man eben sieht, dass wir jetzt nicht nur 3 Stunden Interview gemacht haben und dann genau die 15 Sekunden rausgeschnitten haben, sondern der Kontext wird gezeigt. Also wir nehmen da den Zuschauer schon ernst.
Inwiefern ist denn jetzt, Stichwort Handwerk, das Ziel des Interviews schon gesetzt? Wie ergebnisoffen sind tatsächlich solche Interviews?
Die sind ergebnisoffen. Also ich nehme mal das schöne Wort des Gesinnungsjournalismus, den es vielleicht mal gegeben hat, den Teilen gibt es ihn vielleicht auch noch, aber für die politischen Magazine oder zumindest jetzt für Monitor, für die ich sprechen kann, ist es so, dass das Ergebnis offen reingegangen wird, was aber nicht heißt jetzt neutral. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wir wollen jetzt nur einen reinen Faktencheck machen. Das würde den Zuschauer auch langweilen. Wenn er diese Sendung einschaltet, möchte er natürlich auch eine Position haben. Das weiß er auch. Das ist so wie einen guten Bekannten, den ich frage, sag mal, ich kenne mich mit TTIP nicht so aus. Wie ist denn das? Und wenn der mir das erklärt, gehe ich davon aus, dass der mich nicht reinlegen will. Und das ist auch eine Aufgabe des politischen Magazins, zu sagen, so ist es, das sind die Fakten, aber wir sind der Meinung, TTIP ist eher nicht gut. Und das finde ich dann auch legitim.
Herr Jörges hat schon sich bemerkbar gemacht, vielleicht auch kurz mit der Frage. Der Journalist liefert aber dann, wenn da letztlich eine Haltung auch deutlich durcherzählt wird, eben nicht die neutralen Fakten, die berühmten zur Meinungsbildung und überlässt das dem Publikum, sondern eben eine klare
Schlussrichtung. Das muss man doch in jedem Medium nach den verschiedenen journalistischen Formen differenzieren. Natürlich gibt es in Tagesthemen und Heute-Journal zunächst mal informierende Beiträge, dann gibt es Interviews dazu, wo natürlich zugespitzt gefragt werden muss. diese Gaschkes-Haltung finde ich geradezu absurd, weil diejenigen, die die Medien kritisieren, vermissen ja, dass Politiker scharf befragt werden. Und wenn es mal selten genug passiert, dann regt sich die Politik wahnsinnig auf. Da sollte man sich gar nicht von irritieren lassen. Ich schaue sehr gerne in Österreich ZIP 2. Das ist die, sind die Tagesthemen des österreichischen Fernsehens. Die finde ich großartig. Armin Wolf und auch die anderen Moderatoren, die machen meistens live, also nicht vorher aufgezeichnet, damit nichts schief gehen kann, sondern da stehen die Interviewten am Desk in der Sendung und dann werden die richtig scharf rangenommen und großartig. Das sind, der Befrager ist nie erregt, der fragt immer sachlich, aber spitz, um was zu hören. Natürlich muss der Interviewer versuchen, in bestimmten Situationen, bei schwierigen Fragestellungen, bei großen, erregten Diskussionen in der Öffentlichkeit, den Interviewten auf den faulen Zahn zu fühlen, damit es weh tut. Das ist unsere verdammte Aufgabe. Und wir dürfen uns jetzt von der Diskussion über die Medien nicht und durch solche Beiträge wie von Frau Gaschke dahin führen lassen, dass wir sagen, wir müssen jetzt neutral und vollkommen sozusagen buttermilchartige Interviews führen, die schmecken nach gar nichts und haben 0,1% Fett, sondern die Interviews, die wir zu führen haben, haben 58% Fett möglicherweise, ja, und sind zugespitzt und heftig. Gucken Sie mal, in England gab es im Fernsehen das Format Hard Talk, hier unvorstellbar. Da ist Tony Blair, weiß nicht, viele sind ja hier aus der Branche, Tony Blair befragt worden zum Irakkrieg und der britischen Beteiligung zum Irakkrieg. Und der Interviewer hat ihn, ich weiß nicht wie viele Male, mindestens 10 Mal gefragt, ob er gelogen hat. Immer wieder dieselbe Frage und nochmal und nochmal und nochmal. Hat ihn zu, das wäre hier ein Skandal gewesen, da ist es gefeiert worden, weil er ihn natürlich genau an dem Punkt erwischt hat. Und natürlich müssen Interviews zupackend und spitz geführt werden, sonst machen sie keinen Sinn.
Frau Brodnik, um den Veranstaltungstitel, die Unterzeile der Veranstaltung einfach mal offen bei Ihnen anzusprechen. Wie viel Meinung verträgt denn guter Journalismus, ohne zu definieren, was guter Journalismus eigentlich ist? Wäre ein anderes Thema.
Naja, so ein Rezept dafür kann ich nicht vorgeben, aber ich möchte was zum Text von der Frau Gaschke sagen. Der Stefan Niggemeier hat heute auch einen sehr guten, eine Analyse oder eine Antwort darauf geschrieben. Insofern, der Text hat einen groben Schönheitsfehler, nämlich dass einige der Zitate, die sie verwendet, so als Ganzes dann nicht ganz korrekt wiedergegeben worden sind. Und das ist tatsächlich ein Schönheitsfehler an diesem Text. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen die Grundausrichtung schon verteidigen. Also ich habe diesem Text sehr viel entnommen, dem ich zustimmen kann. Nämlich nicht, dass jetzt Journalisten die Schoßhunde der quasi der Mächtigen sein sollen, aber dass es Mechanismen im politischen Journalismus gibt, die sehr destruktiv sein können für eine Debatte. Und das, ich fand die Passage, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber eine Passage war darin, dass der Journalist, der Innenpolitik-Journalist meist nach der Aufregung sucht, nach der schnellen Antwort, nach dem, dass quasi die Wut oft besser funktioniert als nicht, die Nichtwut. Ich gebe ein Beispiel aus Österreich. Wir haben ja auch schon diverse Regierungsumbildungen hinter uns und jeder neue Kanzler geht hin und sagt dann Sachen wie genug gestritten oder wir machen den neuen Stil. Das hält 3 Wochen an und dann ist man sich in irgendeiner Sachfrage nicht einig und dann heißt Koalitionsstreit. Und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, weil es sind 2 Lager, die da miteinander koalieren. Die Bürgerlichen und die Sozialdemokraten. Und wenn die sich inhaltlich überall einer Meinung wären, dann hätten wir tatsächlich ein Problem, weil dann hätten wir eine Einheitspartei in Österreich. Das heißt, Gesetze müssen in dem Sinne auch quasi der Konsens aus unterschiedlichen Werten werden. Und der Weg dorthin ist Streit oder ist zumindest Uneinigkeit. Und wenn ich das schon immer so inszeniere als können nicht miteinander arbeiten, Koalitionskrach, es gibt sicherlich auch Koalitionsstreitigkeiten, die ernste Konflikte sind. Aber wenn ich jede Mücke zu einem Elefanten mache, weil es einfach mehr quasi am Kiosk sich vielleicht eine Spur besser verkauft oder wir glauben, dass es sich besser verkauft, dann gefährde ich irgendwie schon unsere demokratische Debatte damit. Also ich finde, da diesen Mechanismen, die sie beschreibt, kann ich viel abgewinnen, nämlich dass es da den schnellen Reflex oft gibt, aus etwas was zu machen, was nicht drin ist.
Theresa Bücker, in der Selbstbeschreibung heißt es auch dezidiert in eurer Selbstbeschreibung, wir haben eine Meinung. Wir haben in dem Einspieler gelernt, dass der Kommentar zu dem Zeitpunkt der Szene der meistgeklickte Beitrag war, geht vor allen Dingen im Netz sozusagen, führt Meinung zum publizistischen Erfolg. Wie ist die Erfahrung?
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil der Redaktionsstrategie und es ist Platz für ganz unterschiedliche Meinungen. Wir gucken einfach, welche Themen gibt es, die wir für unsere Zielgruppe kommentieren können. Wir lassen auch ganz unterschiedliche Sichtweisen zu. Also es ist jetzt nicht, dass man unbedingt Meinungen braucht, um Reichweite zu erzielen. Das kann auch ein Recherchestück sein. Mhm. Ich würde aber gerne noch an die Politdebatte anknüpfen, weil also ich würde von Seiten des Journalismus auch, also ich bin ganz stark für die spitzgeführten Interviews. Ich glaube, Politik tut sich keinen Gefallen damit, diese Interviews so sehr zu redigieren, dass eigentlich nichts mehr drinsteht. Das Phänomen haben wir in Talkshows, in der Vertreter der Parteien nur ihre Sprachregelungen aufsagen, was überhaupt kein Erkenntnisgewinn ist. Deswegen finde ich die Talkshows immer am schönsten, in denen wenige Politiker zu Gast sind. Und viele Journalisten kennen das aus dem Umgang mit Pressestellen oder Büroleitern, die wirklich alles rausstreichen, was irgendwie kritisch noch drin ist. Das geht natürlich besser in Live-Formaten. Bei Print ist es noch sehr viel schwieriger. Aber also falls irgendwelche Vertreter der Politik heute hier sind, ich glaube nicht, dass sie sich einen Gefallen damit tun, alles so weich zu spülen. Und da sollten wir als Journalisten hart bleiben, zu versuchen, diese Interviews zu kriegen, die auch mal ein bisschen unbequem sind.
Herr Greitz, kontern Sie gerne?
Jetzt aus ganz egoistischen Gründen gerne eine Lanze für die politischen Gesprächssendungen brechen, weil ganz, weil wichtig ist, ich meine, das sind doch die Orte der Auseinandersetzung, die wichtig sind. Ich meine, nehmen wir diese Diskussion um die AfD, wo die SPD die Linie machen wollte, wir reden mit denen nicht, ne? Was völlig grotesk, da ist eine Partei, die in Umfragen bei 20% ist, also jeder Fünfte überlegt, diese Partei zu wählen, und die SPD, die kaum noch mehr hat, sagt, nö, wir reden mit denen nicht. Deswegen fand ich auch so Stegner klasse, der gesagt hat, nein, ich gehe in Hart aber fair und ich diskutiere mit denen. Und das ist die Auseinandersetzung und das müssen wir machen, das ist wichtig. Also das jetzt zu sagen, das sind so die Orte, wo nur Floskeln ausgetauscht wird, finde ich gar nicht. Also gerade dieses Jahr, finde ich, sind die Gesprächssendungen wirklich ein Ort, wo wirklich die Diskussionen, die wir dieses Jahr führen, generell überall wirklich sehr auf den Punkt gebracht sehen und sehr konstruktiv. Und die jetzt einfach nur so austauschen, die laden wir eigentlich auch nicht mehr ein. Also es gibt Ausnahmen, aber in der Regel finde ich, ist das Niveau nicht so schlecht, wie immer geschrieben wird.
Das ist meine subjektive Meinung. Ja, klar. Ich kann mich an keine Talkshow zurückerinnern, die mir großen Erkenntnisgewinn gebracht hat. Schicken Sie mir gerne drei. Und es wird unter Journalistinnen und Journalisten eben auch sehr differenziert diskutiert, wie man mit der AfD in Talkshows überhaupt umgehen kann, ja, ohne dass die AfD diese Talkshows sehr gewinnbringend für sich nutzen kann. Ich möchte an den Sonntagabend mit Günther Jauch erinnern, als Björn Höcke sein Fähnchen über den Sessel legte und niemand in diesem Studio wusste, wie man damit umgehen kann.
Herr Greitz, bevor Sie... Ich erinnere dann aber nur ganz schnell dann auch an die Sendung von Sandra Maischberger mit Frau Petri. Also von daher, da gibt es auch gute Gegenbeispiele.
Ja, ich wollte gerade sagen, bevor Sie an Ihren Referenten die E-Mail ansetzen, schickt doch an Theresa Bücker bitte drei Beispiele.
Nein, nein.
Maischberger und Petri ist zumindest eins, dass Sie... Was fällt Ihnen noch ein?
Ja, auch hart aber fair mit Gauland. Also ich glaube, dass die Talks auch Anne Will in die Sendung, die es gegeben hat, dass eigentlich alle gut funktioniert haben. Also dieser Vorwurf, das sind so Dinge, wo wir beim Thema Meinung sind. Ein Kollege von Spiegel Online, der vor zwei Wochen oder so schrieb, die öffentlich-rechtlichen Talks sind schuld daran, dass die AfD so erfolgreich ist. Das finde ich dann auch sehr verkürzend und sehr platt. Also ich meine, zu glauben, wir machen die Augen zu und reden nicht mit denen und dann ist alles gut, also das ist,
finde ich... Aber sie kommt schon erstaunlich häufig vor, die AfD.
Ja, aber es ist doch auch ein Thema. Ich meine, wenn man das auf so viel ist es erstmal nicht. Also wenn man die Zahlen gucken, ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Aber dass wir die Dinge diskutieren, die politisch auf der Agenda sind, ist doch legitim. Wir können jetzt nicht sagen, da ist ein Thema da und eine Partei, die in großen Umfragen ist, aber wir machen jetzt ein ganz anderes. Wir reden über den Klimawandel. Das wäre doch dumm.
Ingrid Bodnick, bitte.
Als Österreicherin muss ich da sagen, ich bin ja eigentlich eher schockiert, was in Deutschland gerade passiert. Wir Österreicher haben immer jahrzehntelang nach, ich jetzt nicht so alt, aber wir haben jahrelang nach Deutschland geschaut und immer gesagt, beeindruckend, dass die keine so starken Rechtspopulisten haben wie wir und dass das irgendwie dort nicht so funktioniert, mit so heißer Luftstimmung zu machen, wie das bei uns seit sehr langem geht. Und das hat jetzt quasi Deutschland innerhalb sehr kurzer Zeit einen rasanten Start oder einen rasanten Aufholjagd hingelegt. Noch lange nicht so wie bei uns. Aber also der österreichische Journalismus ist sicherlich nicht das Vorbild, um zu zeigen, wie man das besser macht. Auch wenn ich stimme zu, Armin Wolf ist einer der Besten. Aber gerade in dem Hinsicht, ich bin da sehr unsicher, ob nicht wirklich dieses alles aufgreifen, das wird auch in vielen Talkshows dann aufgreifen, dass wirklich die Strategie ist. In Österreich ist es nicht. Das Problem ist nämlich, wenn man dann sagt, ja, die müssen alle mitreden, da stimme ich hinzu. Nur, wie gehe ich damit um? Wir hatten unlängst in Österreich eine Talksendung, wo zwei Politiker ohne Moderator dort gesessen sind, was, glaube ich, ein glorreiches Beispiel war, wie man das nicht machen kann. Ja. Nämlich, wenn der, im Englischen sagt man ja, you don't go with a knife to a gunfight, und so war das dann rhetorisch dort. Also da sieht man eher, wie wichtig moderierter Journalismus ist. Aber ich glaube, die große Gefahr, die ich abseits der Frage der Einladungs- und Umgangspolitik sehe, ist, was schon in Österreich wie in Deutschland passiert, ist, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch die privaten Medien, dass die von Rechtspopulisten angeschossen werden und irre angeschossen werden. Und in Österreich hatten wir eine Sendung, auch eine Diskussion im ORF, die dann für große Debatten sorgte, wo dann ganz Österreich darüber diskutiert hat, ob der ORF zu hart nachgefragt hat, anstatt darüber diskutiert hat, dass der freiheitliche Kandidat zur Präsidentschaftswahl mehrfach einfach Halbwahrheiten erzählt hat. Also ich, das kann ich gerne nachher noch ein bisschen erklären, worum es ging, aber das Problem ist, wir haben dann die Situation, dass nicht mit alle den Fair, also Politiker tun sich immer alles hinbiegen, wie es ihnen in ihr Weltbild passt, aber es gibt schon noch Besonderheiten, wie frei mit gewissen Fakten umgegangen wird. Und ich glaube, die Aufgabe des Journalismus ist, wenn wir über Meinung reden, ist so eine Art Faktencheck oder so ein Zurechtbiegen machen. Nämlich, dass wir nicht in diese Falle der False Balance tippen. Und ein Beispiel für False Balance ist, der eine Politiker sitzt auf der einen Seite und sagt, die Erde ist rund, und der andere Politiker sitzt auf der anderen Seite und sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und dann sagt man, naja, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. In manchen Fragen liegt die Wahrheit nicht dazwischen. Und ich glaube, was guter Journalismus in solchen Fällen leisten muss, ist eben quasi dieses Zurückführen auf Tatsachen. Das ist gerade im Live-Fernsehen unglaublich schwierig. Ich finde, Armin Wolf ist einer, der das sehr gut macht. Aber vielfach gelingt es uns nicht, und vielfach ist das Problem, dass nachher diese Debatten dann auch gehijackt werden von Populisten, und die dann quasi etwas rauslesen, was da nie stattgefunden hat.
Die Diskussion, die wir hier führen und die überall geführt wird über die Medien, spielt in einem bestimmten Medienklima sich ab. Das hat sich geändert. Das Klima in Deutschland, auch der Blick auf die Medien, ist innerhalb des letzten Jahres dramatisch anders geworden. In der Offensive sind die Rechtspopulisten und die Medienkritiker, die aus dieser Ecke kommen. Daher kommt auch der Vorwurf, es sei zu viel Meinung in den Medien, weil ihnen die Meinungen, die sie dort lesen, nicht passen. Sie hätten gerne mehr ihre Meinung. Sie haben schon jede Menge von ihren Meinungen in den Medien gepflanzt. Wir haben es in dieser Situation mit einer veränderten Medienhierarchie zu tun, nach meiner Wahrnehmung. Die Medien werden gezogen von den Online-Medien, von den Online-Websites der klassischen Medien, Spiegel, Welt, Süddeutsche, FAZ und so weiter. Die sind diejenigen, die das Tempo vorgeben, die Themen vorgeben. Die brauchen als Online-Medien haben die einen wahnsinnigen Hunger auf immer neue Themen und Kommentare. Sie brauchen immer neues Futter, um User zu locken. Sie müssen, wenn es nach ihnen geht, werden die Themen 2-3 Mal am Tag, die großen Themen, umgeschlagen. Sie werfen das Thema, was abgenagt ist, da wird der Knochen sofort weggeworfen, und dann stürzt man sich über ein neues Stück Fleisch her, das wieder abgenagt wird bis zum Knochen. Da gibt es einen wahnsinnigen Wechsel, das meinte ich vorhin mit dem Bild der Erregungskurven, die immer enger aneinander rücken. Und die anderen Medien, wer in der Redaktion sitzt, weiß das. Da sitzen die Kollegen vor den Bildschirmen und lesen den ganzen Tag über, sofern sie nicht unterwegs sind auf Recherche, das, was diese Online-Plattformen anbieten. Und grob gesprochen, was Spiegel Online am Vormittag groß aufmacht, ist am Abend in der Tagesschau auch groß aufgemacht und in einer ähnlichen Tendenz im Regelfall. Und das halte ich für eine bedenkliche Entwicklung, weil uns das dauerhysterisiert. Auch die Öffentlichkeit dauerhysterisiert. Das führt auch dazu. Ich glaube, die AfD hat das erkannt, die anderen Parteien nicht. Die AfD hat das genau erkannt und wirft ständig ein neues Stück Fleisch in dieses Gehege, wo sich dann die Medien drüber herstürzen und sich drum balgen. Das war die Boateng-Debatte als letztes, und dann kam die Debatte über die Kanzlerdiktatorin hinterher. Das war ein bisschen ungeschickt von der AfD, weil da fing gerade der Fußball an. Wenn nicht vorher Boateng gewesen wäre, ich wette, hätten wir hoch und runter Diskussionen gehabt, was diktatorisch in Angela Merkel ist. dass sie nicht immer, wann war der letzte inhaltliche Parteitag, wie geht sie mit dem Bundestag um, wie frei ist ihre Fraktion. Das wäre alles diskutiert worden zur Freude der AfD. Also die haben sich relativ naiv diesem ganzen Medienzirkus genähert. Dann haben sie erstaunt festgestellt, wie das funktioniert, nämlich ziemlich primitiv. Und dann fangen sie an, damit umzugehen. Und nun bedienen sie die Medien regelmäßig mit provokativen Stichworten. Dann gibt es noch das Spiel innerhalb der Partei. Der eine sagt sowas, der andere dementiert es halb. Der eine provoziert, der andere entschuldigt sich dafür. Das ist immer das Spiel hin und her, auch zwischen Frau Petri und Herr Gauland ist das hin und her gegangen. Frau Petri hat sich jetzt für den Boateng entschuldigt und davor hat sich der Gauland für das Schießen an der Grenze von Frau Petri entschuldigt. Es geht immer hin und her, damit man beide, also die richtigen harten Rassisten und Fremdenfeinde bedient, aber auch die anderen, die das nicht sind, aber irgendwo schon im Spektrum der Partei sich bewegen. Da müssen wir aufpassen. Es ist nicht das Thema, dass man niemanden von der AfD einlädt, sondern dass man sich nicht auf jeden Batzen stürzt, den die uns hinwerfen. Ja.
Recht, dass wir nicht über jedes Stückchen springen dürfen, wenn wieder irgendeinen Unsinn erzählt. Und wenn es der Kreisverband Bodensee ist, muss man das nicht direkt zu einem Tagesschaustück machen. Das sehe ich genauso. Das ist auch dieser schöne Begriff der Dog-Whistle-Politik. Weil letztendlich machen die das hier nicht für die Medien, sondern sie machen es letztendlich für die eigenen Leute, um die eigenen Leute bei der Stange zu halten. Aber ich finde trotzdem, dass wir besser damit umgehen, als wir die Republikaner Anfang der 90er Jahre hatten. Da sind wir, glaube ich, viel dilettantischer mit dem Thema umgegangen, weil da sind viele Journalisten so aus einer moralischen Überheblichkeit, nach dem Motto, ich muss mich mit denen gar nicht auseinandersetzen, und sind in den Interviews mit Schönhuber oder selbst auch mit Haider, der auch ein paar Mal im deutschen Fernsehen, sind wirklich grandios gescheitert. Sie meinten einfach, Haider ist böse, ich bin gut, also warum sollte ich mich groß vorbereiten? Die Interviews waren eine Katastrophe. Da sind wir besser heute. Also die meisten Auseinandersetzungen, die ich jetzt mit Petri Gauland und anderen sehe, finde ich, sind journalistisch handwerklich gut gemacht. Und das finde ich einen Schritt nach vorne.
Die Medien sind ja außerdem wahnsinnig erschrocken nach Köln durch die Vorwürfe, sie hätten dort nicht rechtzeitig und umfassend genug berichtet. Sie hätten ein Auge zugedrückt und hätten sich wahrhaben wollen, mit der Polizei gemeinsam gelogen. Wenn jetzt auf irgendeinem Volksfest drei Frauen angefasst werden, 10 Frauen, ist es in der Tagesschau, weil keiner sich den Vorwurf gefallen lassen will, er hätte das nicht berichtet und zwar nicht gebührend groß berichtet. Also da gibt es schon, die Rechtspopulisten haben die Medien erschreckt und wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass wir bei der medienkritischen Diskussion das wirklich differenzieren von dem, was die uns vorwerfen. Wir sind nicht Lügenpresse, gelogen wird bei uns nicht. Bei uns vielen, die Fehler, die wir machen, die grundsätzlichen Fehler, das sind keine Fehler des Lügens, sondern sind Schlampigkeiten, unzureichende Ausstattung der Redaktion, Denkfaulheit, Vergesslichkeit, Geschichtslosigkeit, und ein bisschen Propagandismus ab und zu, weil man es so einfach hat, weil es die Redaktionen so wollen, dann sind die Korrespondenten auch ein bisschen propagandistisch. Also was sich im Moment so abspielt an allgemeinem Mediengehacke auf der Türkei und auf Erdogan, scheint mir brandgefährlich zu sein. Und da sollte man auch mal wieder zu sich kommen und nachdenken, was man da tut.
Aber kommen wir noch mal enger auf das Thema Meinung und wie viel Meinung verträgt der Journalismus. Sie hatten es schon angesprochen, Tempo ist sicher ein entscheidender Faktor dabei. Auch sozusagen die Mainstreamisierung der Berichterstattung.
Ja, es ist ja in Wahrheit eine Verarmung des Meinungsspektrums.
Obwohl es eigentlich eine Vielfalt draußen an Plattformen gibt, sie aber alle dasselbe machen, vereinfacht gesagt. Ich würde noch sagen, ein Knackpunkt ist auch das Stichwort Transparenz. Bei Ihnen weiß man, wenn Sie Ihre Kolumne schreiben, das ist ein Meinungsbeitrag. Bei Online-Plattformen, bei Spiegel Online weiß man es in der Regel auch. Bei vielen anderen vermischt es sich aber sozusagen die objektive Information, die Geschichte mit dem Meinungstext. Theresa Brücker, Ihr letzter Kommentar war zum Fall Gina-Lisa Lohfink, also der Geschichte mit Vergewaltigung angezeigt, dazu ein Video geliefert, die Justiz glaubt ihr nicht. Jetzt ohne das inhaltlich bewerten zu wollen, der erste Satz des Textes war, ich kann diesen Text nicht aus journalistischer Distanz schreiben. Mehr Distanzierung sozusagen von einem objektiven Stück gibt es nicht. Aber, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Ihrer Plattform in aller Regel kennzeichnen Sie Meinungsbeiträge nicht besonders. Also es gibt keine andere Farbgebung, keine andere Schrift, es steht nicht groß fett drüber. Das hier ist jetzt ein Kommentar. Ich muss das als Leser, als Leserin dann am Ende schon selbst interpretieren und verstehen, ist das jetzt die Meinung des Autors, der Autorin, oder ist das jetzt eine objektivierte Geschichte, sprich auch der Vorwurf, Stichwort Lügenpresse, dass da Meinung mit Informationen einfach gemixt wird, so ein Cocktail entsteht.
Nee, das ist leider gerade ein kleiner Bug auf der Seite und wir haben ein Mini-Entwicklerteam. Die Genres sind in der Regel gekennzeichnet, es wird leider gerade nicht abgebildet, deswegen kennzeichnen wir es oft zusätzlich, aber das ist für die Leserinnen und Leser kenntlich gemacht. Bei dem Thema war es mir aber schon wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, weil das Thema sexualisierte Gewalt hat unter unseren Leserinnen und Lesern einen unheimlich hohen Stellenwert und wir kommen bei dem Thema ja nicht vom Fleck. Wenn ich mich mit einer Kollegin unterhalte, die seit 40 Jahren zu dem Thema arbeitet, die Zahlen ändern sich wirklich marginal. Also es ist eigentlich völlig überflüssig, dazu Faktenstücke zu machen, weil es die en masse gibt und weil wirklich keine Bewegung drin ist. Und wenn ich da aus einer juristischen Perspektive drauf gucke, beziehungsweise wir immer die Tonalität haben, ja, sie könnte aber auch falsch bezichtigt haben, dann ist da auch ein Bias in der Berichterstattung. Weil es bewegt sich im einstelligen Prozentsatz, dass Frauen Männern der Vergewaltigung falsch beschuldigen. Es ist aber immer der Tenor, den wir in der Berichterstattung haben. Das heißt, der gesellschaftliche Default ist, er könnte aber nicht schuld sein. Und ich glaube, das müssen wir als Journalisten auch sehr genau analysieren. Warum kommt das zustande? Warum ist es immer so, dass wir davon ausgehen, dass der Frau nicht geglaubt wird? Und warum gucken wir da nicht auf die Zahlen und interpretieren die richtig?
Das könnte man auch sagen. Sie haben gerade gesagt, da gibt es en masse sowieso Faktenstücke zu. Also schreiben Sie die Meinung, dass Sie sich einfach machen, die Meinung runterschreiben, ohne sich mit dem Fall in der Sicht zu beschäftigen.
In dem Text sind ja auch Fakten drin. Mhm. Also ich kann natürlich immer noch so einen Absatz Fakten da rein tun, das tut dem Text natürlich auch nicht gut.
Der erste Satz schon ein Hinweis darauf, genau, dass das keine,
aber im Fließtext, ich würde mal sagen, das war jetzt mehr oder minder
objektive Beschreibung einer Ermittlungsakte ist, sondern genau, dass da eine Haltung drin ist. Da, soweit ich diesen Fall, ich habe da einiges drüber gelesen, ich wundere mich, dass es riesengroß überall wiedergespiegelt wird. Aber dennoch, das ist ja überall so, dass da nicht mit großer Distanz geschrieben wird, sondern jeder, der über diesen Fall schreibt, muss sich irgendwie muss dazu eine Haltung einnehmen. Das haben Sie gemacht und alle anderen, die drüber geschrieben haben, auch Männer übrigens. Da finde ich überhaupt nichts verwerflich. Außerdem, selbst wenn der erste Satz nicht da stünde, wenn man den Text gelesen hat, begreift man es doch, spätestens wenn man ihn zu Ende gelesen
hat. Also ich habe mich ja bei dem Thema gewundert, warum große Medien so spät darauf aufgesprungen
sind. Oder der Spiegel
das Thema
gar nicht im Heft hat.
Das Thema kam am Wochenende schon hoch. Wir haben Montag das erste Mal kommentiert. Stern.de war das erste große Online-Medium, was donnerstags einen Kommentar gebracht hat. Spiegel, Süddeutsche haben sich alle wahnsinnig lange zurückgehalten, weil beim Thema sexualisierte Gewalt anscheinend auch im Journalismus die Haltung ist, wir müssen super vorsichtig sein, erstmal gucken, es könnte ja alles falsch sein. Zu Boateng hatte aber jeder sofort eine Meinung.
Mhm. Ja, fragen Sie mich, ich habe erst durch den Kommentar, was ja keiner war, sondern eine sehr lange Geschichte, kommentierende Geschichte auf stern.de, eigentlich für die Online-Plattform eine sehr lange, geschrieben vom Chefredakteur. Erst dadurch habe ich von dem Fall überhaupt erfahren. Ich beobachte ja eher Politik und nicht das und den Rest der Gesellschaft. Aber nun ist es nun wirklich sehr weit durch die Medien gegangen und auch zu Recht. Aber ich kann Ihnen nur zustimmen aus meiner Erinnerung, als die großen Debatten gelaufen sind über sexuelle Gewalt und sexuelle Zudringlichkeiten. Eine davon auch ausgelöst vom Stern, hat es Riesendebatten in sämtlichen Redaktionen gegeben über diese Frage, wo die Fronten doch ziemlich trennscharf zwischen Männern und Frauen verlaufen sind und wo die Männer, soweit ich das wahrgenommen habe und von anderen erzählt bekommen habe, völlig unfähig waren, zu begreifen, worum es da geht. Dass nämlich auch in den Redaktionen sowas alltäglich ist. Da gab es sehr erhellende Diskussionen. Da hat sich offenbar auch nichts geändert, da haben Sie recht.
Ein sehr wichtiger Punkt gekommen, was Meinung betrifft. Weil wir reden jetzt immer über die publizierte Meinung quasi. Und Wir können dann sagen, der eine Kommentar, der war mir nicht gut genug argumentiert oder der Text war mir zu tendenziös, das geht schon in Richtung Meinung. Aber das viel größere Problem in meinen Augen sind auch quasi Meinungen, die nicht sichtbar sind, weil der Text dazu nie erscheint. Und ich finde, da ist sexualisierte Gewalt, ist auch so subtil, sind auch subtilere Varianten von sexualisierter Gewalt im deutschsprachigen Raum eigentlich ein riesiges, dunkles Feld. Und das ist ja auch eine Meinung in dem Sinne von, ist uns zu kompliziert, haben jetzt nicht den Zugang, wobei es bei vielen anderen Themen nicht da wäre. Also ich finde dieses, die Meinung, die man nicht sieht, die ist irgendwie vielleicht sogar das größere gesellschaftliche Problem.
Also zu wenig Meinung sogar.
Ja, genau, beziehungsweise Themen, die müssen ja, muss ja nicht meinungsgetrieben sein. Aber ich finde, das ist die Frage, was wir nicht sehen, das ist halt viel schwieriger zu diskutieren. Und Gina-Lisa Lofink ist im deutschsprachigen Raum ein guter Aspekt. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Haltungsbegriff zurückkehren, weil Sie ja gefragt haben, wie viel Meinung, wie viel Haltung ist Rundfunk. Und ich habe mal die Margaret Sullivan interviewt, die Leserbeauftragte der New York Times, im Englischen heißt es Public Editor. Und die hat mir erzählt, wie die New York Times das sieht, die ja eine der wirklich korrektesten Vorgangsweisen versucht zu haben, die es da weltweit gibt. Also sagen wir zumindest, einen wirklich sehr sauberen Journalismus lebt, in vielen Facetten. Und da gibt es auch Themen, wo die New York Times nicht so he said, she said, die eine Seite, die andere Seite Journalismus macht wie anderswo. Und sie hat mir erzählt, das war nicht vor allzu langer Zeit, dass diese Entscheidung auch fiel, dass man das bei homosexuellen Rechten macht. Weil die New York Times hat das intern sich so überlegt, das ist so wie in den 60er Jahren, wenn die New York Times denn eingetreten wäre, naja, vielleicht sollte man Schwarzen nicht die gleichen Rechte geben, vielleicht sollten wir da noch drüber diskutieren oder, also dass es rückblickend aus der Geschichte ein Unsinn wäre, sich hinzusetzen und zu sagen, vielleicht sollten Homosexuelle nicht die gleichen Rechte haben. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, was der Unterschied zwischen Haltung und Meinung ist. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob man das immer so auseinander dividieren kann, aber die Haltung der New York Times in dieser Frage ist, wir sind zu 100% dafür, dass Schwule und Lesben die gleichen Rechte verdienen. Und wir werden nicht in jedem neuen Text das wieder neu diskutieren und zur Frage stellen beginnen, sondern wir haben hier eine Position und die Leser können uns mögen oder nicht dafür. Und dann kann man natürlich über konkrete Gesetze schon eine Meinung haben, ob das jetzt sauber ausgearbeitet ist oder nicht. Aber ich finde, das ist vollkommen in Ordnung und ich finde es eigentlich gut, wenn wir einen Journalismus haben, der diese Haltung hat. Und noch besser, wenn es eine Transparenz gibt, weil die New York Times lebt eben auch das, weil die Leseranwältin ist dann auch für genau solche Fragen da. Und wenn sich viele Leser aufregen, weil in einem Text das nicht angesprochen worden ist, kann sie genau das erklären, geht auch hinein in die Redaktion und recherchiert das. Und ich finde, diese Mischung aus Haltung und Transparenz ist ziemlich ein Optimum in meinen Augen.
Reden wir, bevor wir die Runde auch öffnen, vielleicht noch kurz über die Empörungsmaschine dieses Internets. Das ist ja auch ein Stück weit Ihr Thema, Frau Brodnich. Also letztlich die Kommentarspalten des kleinen Mannes, dass jeder mitmischen kann. Wie sehr aus Ihrer Erfahrung und Perspektive treibt denn dieses jeder kann mitmischen, der Kommentar von Herrn Jörges landet direkt auf dem digitalen Stammtisch, wird dort zerpflückt oder eben auch entsprechend geteilt, diese Effekte, die da entstehen. Wie sehr treibt das auch den Meinungsjournalismus? Oder beeinflusst ihn auch?
Als gerade vorher auch das Argument fiel, dass Online-Medien so Teil des Problems sind, habe ich so ein bisschen gezuckt, weil ich glaube, dass das Problem schon früher begonnen hat. Zumindest, soweit mir das von Medienhistorikern auch erklärt worden ist, kann man das schon drastisch mit dem Aufkommen des Privatfernsehens sehen, dass diese Skandalisierung stattfindet, diese auch die schnelle Aufregungsmaschinerie. Der Jon Stewart hat einmal gesagt, nobody wants to see a truck not on fire. Also das ist so, auch medieninhärent, dass diese Aufregung einfach beliebter ist. Das Netz ist in meinen Augen nicht der Grund, warum Journalisten vielleicht manchmal sich auch eine Spur Dinge zu leicht machen oder der Aufregung zu sehr hinterherhecheln. Ich sehe aber ein Problem tatsächlich, nämlich was die sozialen Medien betrifft, haben wir das Problem, dass Aggression besser funktioniert als andere Emotionen. Eine Untersuchung der Wissenschaftler Degun Chow und Alessandro Acquisti von der Carnegie Mellon University zeigt im Jahr 2013, dass Zeitungsforen-Postings, in denen Schimpfworte enthalten sind, dass die in diesen Zeitungsforen mehr Likes oder grüne Striche oder Empfehlungen erhalten. Und mittlerweile gehen sogar immer mehr Medien dazu über, auch mit Algorithmen zum Beispiel Postings einzublenden. Und da haben wir das Problem, dass eine Mischung aus technischen und menschlichen Faktoren dazu führt, dass gerade jene User, die aggressiv posten, sichtbarer sind als andere. Und was das Problem an der digitalen Debatte ist, dass eben dieser Zugang, jeder kann seinen Senf dazugeben, dass der so nicht ganz richtig ist. Das Netz ist insofern kein egalitärer Raum, als dass nicht alle Gruppen gleich das erleben. Jemand, der aggressiv ist, wird das nicht einmal posten, nicht 10-mal, sondern 100-mal. Und eine Frau, die zum Beispiel für Frauenrechte eintritt, wird online ganz anders angegangen, wird einen ganz anderen digitalen Raum erleben als jemand, der über Fußball online, okay, Fußball ist teilweise auch sehr umkämpft, ja, aber auf jeden Fall, wir müssen uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass das Netz automatisch ein egalitärer Raum ist, sondern dass es eigentlich quasi ein digitales Ökosystem braucht, wo man auch schützt und wo man schaut, dass tatsächlich ein Meinungspluralismus und, wenn man so will, nicht eine Meinungsdiktatur der Wütenden existiert. Und diesen Moment haben wir noch nicht erreicht.
Herr Jörges, Sie haben ja schon gesagt, dass sozusagen trotz dieser Plattform-Explosion es letztlich ja auch so eine Mainstreamisierung zumindest der Medienplattform auch im Digitalen gibt.
Ich meine damit aber nicht die sozialen Netzwerke. Ja. Das ist ein anderes Thema, darüber haben Sie gerade gesprochen. Ich bin in keinem sozialen Netzwerk aus diesen Gründen und ich werde nie in einem sein. Ich bin nicht bei Facebook und ich twittere nicht. Ich habe sogar dazu aufgerufen, Facebook zu verlassen.
Was heißt aus diesen Gründen?
Aus der Angst vor der Gegenmeinung, vor dem Austausch? Nein, aus diesen Gründen. Die Hasswellen, die über mich reinbrechen, brechen auch per Mail über mich rein. Ich nehme mir die Zeit nicht, mit diesen hassgetriebenen Leuten zu kommunizieren. Manchmal schreibe ich jemanden zurück, der mir eine Mail geschickt hat, eine besonders auffällige, hasserfüllte, gemeine. Die Regelerfahrung ist, dass die Leute erschrecken und dann freundlich werden auf einmal, weil sie damit nicht gerechnet haben. Das sind ganz eigenartige Prozesse, die sich da abspielen. Ich glaube nur, dass die sozialen Netzwerke, ich kann aber keinen Rat geben in der Hinsicht, dass da neue Wege gefunden werden müssen, die von diesen Dingen freizuhalten. Denn wenn das nicht passiert, glaube ich, werden die Intelligenten, die einen anderen Dialog führen wollen, die sich mit anderen intelligenten Leuten unterhalten wollen, denen es um Haltung geht, um Meinungsstreit geht, die werden sich daraus zurückziehen. Wir brauchen da, wenn das die großen Anbieter nicht tun, dann gibt es hoffentlich andere, neue, die das sicherstellen.
Eine große Lösung weiß ich natürlich auch nicht. Eine kleine haben wir natürlich. Wir kriegen natürlich nach Sendung auch enorme Rückmeldungen und wo wir das dann editieren. Also entweder irgendwann wirklich zumachen. Man beobachtet da auch, wenn die ersten sehr aggressiv, also deswegen haben Sie vollkommen recht, was Sie sagen, wenn die ersten sehr aggressiv auf einen Teilnehmer oder die Diskussion reagieren, hat man sofort ganz viele, die sich da auch drauf stürzen oder so. Das wird auch immer unflätiger. Also wir können das nur handeln, indem wir eben drauf gucken und dann rausschmeißen und irgendwann zumachen, was natürlich im großen Netz natürlich nicht geht. Also wie man das lösen will, weiß ich auch nicht.
Sie können sich ja nicht davor drücken, in sozialen Netzwerken.
Genau, ich wollte nur kurz die Lösung anbieten. Wir haben ja auch keine Zeit mehr, aber wir haben bei Edition F überhaupt keine Probleme mit Hasskommentaren, obwohl wir mittlerweile ja sehr viele Leser erreichen. Das erkläre ich in einem Talk, den ich beim HR gehalten habe. Der ist bei YouTube, wenn Sie den gucken wollen. Aber eine der Zugänge, die ich dazu sehe, eben weniger Hasskommentare und viele konstruktive Kommentare zu haben, ist eben die Haltung der Redaktion sehr stark nach außen zu tragen, damit Kommentatoren gleich signalisiert wird, es ist Zeitverschwendung, wenn du deinen Hass hier postest. Bin ich nur ganz
kurz, weil Sie gesagt haben, wenn die ersten Kommentare aggressiv sind, das ist nämlich genau das Richtige und eine gute Beobachtung. Der Guardian hat schon vor einigen Jahren eine interne Untersuchung gemacht und hat gesehen, wenn um den ersten 10 Kommentaren ein Mitglied der Redaktion sich zu Wort meldet, also einfach sachlich reingeht und sagt, hallo, ich bin hier, ich sehe, was ihr da quasi schreibt oder irgendwas postet, was halt jetzt, wenn möglich, nicht aggressiv ist, aber wenn ihr sich zu Wort meldet, dann sinken die Moderationskosten, weil in dem Moment quasi Menschen sich zusammenreißen und die damalige zuständige Joanna Geary im Guardian hat mir dazu ein wunderbares Bild geliefert, nämlich sie stellt sich das so vor wie ein Schulbus. Und zwar, jeder kennt das, man macht einen Schulausflug und in der letzten Reihe ist es besonders lustig. Weil in der letzten Reihe haben mein Schulkind eben kein das Gefühl, niemand schaut hin. Und solange Leser das Gefühl haben, die Redaktion schaut nicht hin und es ist vollkommen egal, wem ich da alles den Tod wünsche und so weiter, naja, dann macht es halt Spaß, da kann man sich ordentlich auskotzen. Aber in dem Moment, wo man merkt, oh je, meine Worte, die haben ja Gewicht oder es wird wahrgenommen, in dem Moment ist es tatsächlich so, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt.
Das Lernen.
Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, weil wenn Sie reinschauen auf die großen Nachrichtenwebsites, dann gibt es bei bestimmten Themen, vor allem bei allem, was mit Zuwanderung, Flüchtlingen und so weiter zu tun hat, werden Diskussionsforen gar nicht mehr eröffnet, weil man schon weiß, wie das ausgeht. Die werden geschlossen gehalten. Da steht auch drunter, dazu können wir keine Diskussion anbieten, weil die gerät außer Kontrolle. Nach meiner Erinnerung ist das ungefähr 10 Jahre her, ein bisschen länger vielleicht, 10 bis 15 Jahre her. Da hat die Zeit mehrere solcher Foren zugemacht, weit vor der Flüchtlingskrise. Da ging es um Deutschland. Der Stern.de hat mal eine Diskussion gemacht, die hatte das Schlagwort Quo Vadis Deutschland. Das war wie ein Fliegenfänger für Rechtsextremisten. Die stürzten sich da alle drauf, musste man auch zumachen. Und das eigentliche, dann hat sich das schon aufgeladen, aber der eigentliche Urknall war die Sarrazin-Debatte. Als dieses Buch erschienen ist, 2010, das war die Freisetzung des bisher unter Kontrolle gehaltenen Rassismus in Deutschland. Und das war auch ein rassistisches Buch nebenbei bemerkt. Und das war brutal. Sowas habe ich persönlich nie wieder erlebt. Vorher nicht, nachher nicht, jetzt auch in der Flüchtlingsdiskussion nicht, obwohl das auch schlimm ist. Aber Sarrazin war unfassbar, weil da haben auch erstmal Leute unter vollem Namen mit Adresse abgesondert ihren ganzen Hass auf Ausländer und auf Muslime speziell. Und das, was später mit der AfD noch gekommen ist, war eigentlich nur, ich meine, das war die Freisetzung dessen, was jetzt in der AfD gelandet ist.
Das Thema Hate Speech und der Umgang ist sicher auch noch ein anderes Thema.
Kann ich eins dazu sagen? Bitte. Ich möchte nur sagen, also wir können gerne nachher noch ein bisschen über, was man konkret machen kann, auch dagegen. Aber ich finde es zutiefst problematisch, wenn Foren von Zeitungshäusern abgedreht werden und über gewisse Debatten das nicht mehr stattfindet. Denn das findet dann in gewissen Facebook-Gruppen statt, wo wir zu Journalisten überhaupt keinen Zugang haben, wo wir nicht moderieren, wo wir auch nicht diesen geschützten Rahmen vorgeben können. Also ich glaube, da ist eher so die Gefahr, dass wir einen Teil unserer tatsächlich journalistischen Macht an Unternehmen wie Facebook abgeben. Also das würde mich echt irritieren, wenn das die Antwort ist. Und ich glaube auch nicht, dass das die Antwort ist.
Da würde ich sagen, wir bieten keine Plattform für Rechtsextremisten und Rassisten.
Da stimme ich Ihnen zu.
Und wenn das so viele sind, dann kriegen die keine. Die haben die ja schon überall, viel zu viel.
Dies hier ist eine geschützte Plattform für eine offene Diskussion. Da hinten gerne.
Ist an, okay.
Netterweise kurz vorstellen.
Natürlich, Christian Römer von der Heinrich-Böll-Stiftung. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Diskussion. Ich wollte auf Frau Brodnik eingehen, die jetzt gerade gesagt hat, viel News und viel Geschäftsfeld der Zeitung und Online-Portal der Zeitung läuft ja langsam rüber zu Facebook und zu YouTube. Was jetzt heißt, ob das politische Kommunikation ist, Kommentar zur politischen Kommunikation und so weiter. Jetzt haben Sie darüber gesprochen, wie Sie Administration der Kommentare machen, die noch zu Ihnen kommen. Ja, muss man auch sagen. Viel findet jetzt statt auf Facebook und YouTube. Wir sind hier bei Google, also ich wundere mich, dass das als Thema jetzt gar nicht angesprochen wurde, weil wenn die Administration, die Google und YouTube machen, für ihre Angebote, die sogenannten Plattformen, ja, darin besteht, und Herr Buß weiß es ja gut, dass das zum Teil ausgelagert wird als Administration an Subfirmen auf die Philippinen und anderswohin. Da muss man sich natürlich auch fragen, und da würde ich gerne mal Ihre Meinung kennen, welche Verantwortung YouTube und Facebook auch hier in Deutschland dafür tragen, dass die Administration von Hass im Netz in jeder Form, ja, denn Hate Speech heißt ja in den Community Standards von Facebook nicht nur, da schreibt einer was, das ist alles, ja. Warum die nicht hier administriert wird, in einer transparenten Form, dass man weiß, wer macht das, unter welchen Bedingungen wird das gemacht. Sie diskutieren hier offen, wie machen Sie das, Herr Jörges? Aber von YouTube oder von Facebook erzählt Ihnen niemand, wie er das offen macht, wer das macht, wo das gemacht wird und so weiter. Da würde mich Ihre Meinung interessieren, weil viel politische Entscheidungsmacht, letzter Satz, wird ja inzwischen, ob das AfD oder FPÖ ist, über Facebook gemacht. Ja. Die höchsten Interaktionsraten dieser Parteien sind auf Facebook und so weiter. Ich will sagen, ist das nicht eine Forderung, die Sie auch aus dem Journalismus stellen müssen an diese Akteure? Das geschieht zwar ab und zu, aber ich finde, ehrlich gesagt, sehr selten.
Frau Broth nicht gerne. Und dann haben wir auch Ralf Bremer hier, einen Sprecher von Google Deutschland, der zumindest für Google sicher nicht wie die anderen Akteure auch dazu etwas sagen kann.
Das ist ein absolut richtiger Einwand in Österreich und das ist, ich würde mich wundern, wenn es in Deutschland anders wäre. Gibt es auch sehr viel Unzufriedenheit aus Sicht der Medien, die zum Beispiel regelmäßig Aufforderungen oder Meldungen bekommen, strafrechtlich relevanter Inhalte. Und in Österreich und Deutschland ist die Rechtslage hier gleich. Basierend auf der E-Commerce-Richtlinie ist es so, dass wenn ich als Seitenbetreiber über ein strafrechtlich relevantes Posting beispielsweise informiert werde, muss ich das zeitnah entfernen. Und wenn ich mir manche Postings oder Kommentare auf Facebook ansehe, passiert das nicht. Das Kernproblem, das wir da haben, ist, dass ich werde immer wieder gefragt, wie gut oder schlecht ist Facebook da. Ich sage immer das Gleiche. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nur anekdotisch. Nämlich, ich kann Ihnen Postings sagen, die ich gemeldet habe, die in meinen Augen zutiefst problematisch sind, die zumindest den Community-Regeln Facebook sicher nicht entsprechen. Ein Posting war zum Beispiel ein Flüchtling in Deutschland hätte abgeschoben werden sollen, hat sich mit einem Messer gewehrt und wurde dann verhaftet. Und die Tatsache, dass er sich mit einem Messer vor der Polizei gewehrt hat, hat viele User in Wut versetzt. Und eine deutsche Userin hat dann geschrieben, der sollte eingesperrt werden, dann dort gefoltert, dann in ein Flugzeug nach Afghanistan und über Afghanistan ohne Fallschirm abgeworfen. Ich habe das Facebook gemeldet, Facebook hat zurückgeschrieben, verstößt nicht gegen unsere Community-Regeln. Und die Community-Regeln sind aber eindeutig anders. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben solche Anekdoten. Und sicher einige in dem Raum haben weitere Anekdoten und ich könnte Ihnen dann 100 Beispiele zusammentragen. Was uns fehlt, ist die Statistik von Facebook. Das wäre mal der Beginn. Wie viel wird denn gemeldet im deutschsprachigen Raum an Hassrede? Wie viel davon löschen Sie? Wie viele Moderatoren sind zuständig, weltweit oder speziell für den deutschsprachigen Raum? Und wir haben all das nicht. Und wenn man das hat, dann könnte man eine politische Debatte führen. Ist es genug? Ist es nicht genug? Ich glaube, dass mein persönlicher Eindruck ist, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Justiz aber auch irgendwann ungeduldig werden wird.
Das ja, die ist Justiz, eine Phase. Aber die Journalisten sind geduldig.
Also ich finde, ehrlich gesagt, das ist schon wesentlich besser. Ich habe 2014 ist mein erstes Buch erschienen und da ging es auch schon so ein bisschen um das Thema. Und damals war das noch viel mehr Randthema als jetzt. Also ja, es gibt sicher noch mehr, aber ich glaube, dass gerade die Flüchtlingsdebatte mit den Gräueln, die dann auch im Netz passiert sind, dass die sehr viel Bewusstsein geschafft haben. Und also ich glaube nicht, dass in 5 Jahren erstens diese Transparenz existieren muss, ansonsten wird sie reguliert auch deswegen kommen, weil Medien diesen Druck aufbauen.
Die Politik ist da ja auch dran, ne? Muss ja. man deutlich sagen.
Ich würde da gerne noch eingreifen. Also ich denke nicht, dass wir als Journalisten die redaktionelle Verantwortung auch für diese Kommentare an Facebook und Google abgeben können. Was die unsäglichen Kommentarspalten in Deutschland sind, auch ein hausgewachsenes Problem, weil der Bereich viel zu spät als ein bedeutsamer wahrgenommen worden ist. Wer als Community Manager Anfang 2000 gearbeitet hat, der war alleine und musste alleine täglich Tausende von Kommentaren lesen und es war einfach nicht zu schaffen. Und auch jetzt gibt es noch viel zu wenige in allen Redaktionen und in dem Bereich wird viel zu wenig investiert. Das sieht man eben auch bei Facebook. Aber ich würde als Medium immer für mich in Anspruch nehmen, die Kommentare, die zu meinen Geschichten auf meiner Facebook-Seite dieses Mediums geschehen, die muss ich alle lesen oder jemand aus der Redaktion und die muss ich auch moderieren, weil auch die Maßstäbe, die vielleicht Facebook oder YouTube an diese Kommentare anlegt, sind eben relativ intransparent und kann ich nicht steuern. Was für mich rassistisch oder sexistisch ist, ist es für Facebook eben nicht. Deswegen natürlich haben die Unternehmen Verantwortung, ich würde sie als Redaktion aber niemals abgeben.
Ja, das noch kurz. Um es mal klar zu sagen, solange es eine so ausgeprägte Wurstigkeit dem gegenüber gibt, die User beschweren sich drüber, aber sie ziehen ja keine Konsequenzen. Die Politik redet drüber, sie zieht auch keine Konsequenzen. Solange das nicht ans Geschäft der Veranstalter geht, ändert sich da gar nichts. Ich habe immer mal darauf gewartet, dass eine Kanzlerin, ein Parteivorsitzender, ein Bundestagspräsident sagt, ich gehe aus Facebook raus, solange das so ist. Und damit eine Welle in Gang setzt. Das kann ja durchaus auch mal eine europäische Aktion sein, ja, in mehreren Ländern. Aber es ist ja nicht so. Keiner tut's. Alle bleiben drin. Alle sind davon überzeugt, sie können nicht anders, sie müssen bei Facebook sein. Wer heute Politik macht, muss in Facebook sein und muss twittern. Und die nehmen alles hin. Solange das so ist und die Gesellschaft es nicht wirklich ernst nimmt
Und jeder für sich sagt, oh Gott, das ist zwar alles schlimm, aber damit kann ich leben, weil ich mache damit meinen eigenen Kram auf irgendeine Art und Weise, solange passiert nichts. Da hören wir auch nur butterweiche Reden und es wird nichts passieren.
Es hat sich ja gerade auch das Justizministerium gerade vor 2 Wochen grob dazu geäußert, dass nicht geliefert wird, nicht so weit wie diese vermeintliche AG, sage ich jetzt mal, die da ins Leben gerufen wurde mit den beteiligten Playern, auch vereinbart hatten. Intransparente Kriterien war der Vorwurf sowohl bei Facebook als auch bei Google, sprich YouTube. Ralf Bremer kann zumindest zu Google und YouTube hier etwas sagen.
Genau, also der Gastgeber wird sich hier natürlich jetzt nicht verstecken an der Stelle, sondern ganz im Gegenteil. Also es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass mir der Zungenschlag jetzt ein bisschen zu negativ geworden ist, was so die Gesamtbewertung der Leistung der sozialen Medien und des Internets insgesamt angeht. Also ich will nochmal darauf hinweisen, dass Plattformen wie YouTube natürlich insgesamt ein wunderbares Instrument sind für all die Dinge, die wir gerne dort sehen und auch nutzen. Freie Meinungsäußerung und so weiter aus der ganzen Welt, Informationen, die in dem Fall jetzt eben über Video ausgestrahlt werden. Ich will jetzt auch nicht für Facebook sprechen, aber auch Facebook und Twitter haben natürlich einen großartigen Wert für die Gemeinschaft, jedes Medium für sich geliefert. Und ich glaube, man kann auch festhalten, dass, sagen wir mal, 95-98% der Nutzer dieser sozialen Medien oder auch YouTube diese Medien für friedliche und gute Zwecke nutzen. Ich glaube, das ist unbestritten. Um nochmal vielleicht die Perspektive herzustellen, wie wir damit bei YouTube umgehen. Wir sind, glaube ich, zurzeit bei ungefähr, Kai, korrigiere mich, 400 Stunden Upload pro Minute Videomaterial auf YouTube. Also das muss man sich nochmal genau überlegen. Das ist wahrscheinlich das gesamte WDR-Archiv, was dort innerhalb von 5 Minuten bei YouTube hochgeladen wird. Vielleicht lassen wir es einen halben Tag sein. Aber Sie wissen, was ich sagen will. Also der Aufwand, diese Videos natürlich allesamt zu untersuchen, zu überwachen, ist gigantisch. Dem kommen wir aber nach. Dem stellen wir uns natürlich mit Experten, mit unserer Rechtsabteilung in Deutschland und mit internationalen Teams, die rund um die Uhr daran arbeiten, diese Videos natürlich zu untersuchen. Und auch noch eine Zahl. Vielleicht, wir haben allein im vergangenen Jahr weltweit 14 Millionen Videos, die entweder gegen unsere Richtlinien verstoßen haben oder die strafrechtlich relevant gegen andere Gesetze auch übrigens in den einzelnen Ländern verstoßen haben, runtergenommen von YouTube. Also wir tun alles, um der Verantwortung, die wir da haben, nachzukommen. Aber natürlich kann man da auch immer wieder nur den Satz wiederholen, der hier, glaube ich, sehr gut passt. Man kann nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also wollen Sie deshalb jetzt Plattformen wie YouTube oder Facebook schließen, weil es natürlich auch von Leuten missbraucht? Ja, wir versuchen unseren Job so gut wie möglich zu machen. Und wenn Sie Anregungen... Nein, ja, darum geht's gar nicht. Also vielleicht noch ein Beispiel. Wir arbeiten ja, das wissen die meisten hier im Raum, mit einem Flagging-Tool auf YouTube. Das heißt, Nutzer können uns auf problematische Inhalte hinweisen. Die werden sofort von unseren Experten bearbeitet und im Normalfall auch innerhalb von 24 Stunden dann vom Netz genommen. Wir arbeiten da auch mit Behörden zusammen. Es gibt sogenannte Trusted-Flagger, die sozusagen, das sind so, sind Leute, die das auch gerne machen, die sich auf die Suche machen und wirklich Inhalte, die problematisch sind, dann an uns darauf hinweisen und wir dann eben noch schneller reagieren können. Wir tun unser Bestes, aber wir sprechen gerne mit der Heinrich-Böll-Stiftung natürlich über weitere Anregungen, was man noch besser machen kann. Ja, sehr gerne.
So viel die Reaktion eines Plattformbetreibers. Weitere Fragen? Bitte.
Ja, mein Name ist Schulemann, ich bin Journalistin schon seit über 20 Jahren, also in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab, auch noch kein Google natürlich. Und das war auch ganz anders. Und damals gab es sehr viel Meinung mehr in den journalistischen Mediengremien, weil es gab nämlich den Spiegelverlag, der war links, auch wenn Augstein für die FDP kandidierte und der Axel Springer war rechts und so weiter. Und heute ist das Ganze, finde ich, trotzdem muss man sagen, obwohl wir viel mehr Medien haben, viel mehr Medien, Pressefreiheit. Ich glaube, Deutschland ist eines der besten Länder in Bezug auf Pressefreiheit weltweit. Also einen größeren Standard kriegen sie nicht hin. Und unglaublich viel Vielfalt. Nicht? Man kann da in den Kiosk gehen und da sind hunderte von Medien. Also der Leser an sich kriegt ja dann auch nochmal über Google auch die Meldung aus Kasachstan. Und mit Google Translator kann er also auch sofort verstehen, was er sieht. Ich glaube, sie haben 200 Sprachen inzwischen da auf dem Programm. Also das ist ja nicht das Problem, dass man irgendwie Meinung hat oder nicht oder sich selber Meinung generieren kann über das. Man braucht ja erstmal Stoff dafür, dass man eine eigene Meinung kommt. Trotzdem ist es interessant, dass die Leute irgendwie anscheinend nicht nur hier in der Runde so ein bisschen unzufrieden sind. Und da frage ich mich immer, liegt es denn an der Meinung oder liegt es genau, was ich nämlich finde, an der Haltung, die fehlt? Es ist total diffus geworden. Sie kriegen ganz viele Artikel, aber sie kriegen irgendwie gar nicht eine klare Linie und eine klare moralische Sache. Zu den Kommentaren nochmal. Also ich war lange bei Bild Online. Die waren ja mit die Ersten, die dann groß als Medien online gestartet sind. Und da hat man damals gesagt, wir machen auf gar keine Fall Kommentarfunktion für die ganzen Deppen. Also was schreiben die dahin? Das machen wir auf gar keinen Fall. Also es war ganz klar, dass das, was jetzt heute irgendwie so Usus ist und wo auch alle sagen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war jetzt eigentlich keine Überraschung. Ich bin immer so ein bisschen überrascht, dass man jetzt so tut. Und ich finde es ein bisschen scheinheilig, denn wenn man weiß, wie die Werbeanzeigenwirtschaft funktioniert, dann sind Kommentare erstmal Traffic und ein Anzeigenverkäufer interessiert es nämlich überhaupt nicht, ob da irgendwas Doofes steht oder was Gutes. Der sieht einfach, es ist ein Klick mehr. Also deswegen muss man sich, glaube ich, entweder da eine Haltung überlegen oder ein System oder man muss nicht so tun, dass man etwas doof findet, wovon man aber eigentlich lebt. Und das, ich glaube, dass man da einfach mehr Ordnung braucht und mehr Systematik oder man lässt es halt so diffus, wie es ist. Aber ich glaube, Haltung ist eines der wichtigsten Dinge und ich finde das ganz toll und ich finde auch, dass der deutsche Journalismus sich ein bisschen was von hochwertigen amerikanischen Journalisten abschauen kann. Die haben nämlich eine höhere Transparenz, eine klare Haltung zu bestimmten Dingen. Die gehen nämlich genau in die Sachen, was brauchen wir eigentlich? Wir haben ja eine Demokratie, aber wir haben natürlich auch noch Punkte, die verbessert werden müssen. Sexualisierte Gewalt, Frauenrechte, Rassismus, Sexismus oder auch einfach die Gleichstellung von Homosexuellen oder eben auch mehr freiheitliches Reden und mehr Kritikmöglichkeiten, die, wo wir noch unglaublich viel Spielraum hätten. Und da, finde ich, müssten sich Medienhäuser mehr klar positionieren und müssten genau eigentlich damit arbeiten, dass wir genau höhere Standards haben, dass wir weiterentwickelt haben, uns weiterentwickeln können und auch in der Politik, in der Wirtschaft, was Umverteilung von Finanzen, was Bildungschancen angeht, unglaublich viele Möglichkeiten und uns nicht so verzetteln in so, ja, sich aufregen über die AfD, ja, meine Güte, also braucht man nicht unbedingt immer wieder schreiben.
Damit es am Ende auch eine Frage gibt, wer müsste sich denn hier in der Runde am stärksten noch positionieren? Wer hat denn den größten Mangel an Positionierung, an Haltung?
Ich habe ja Geschichte studiert, bevor ich mir eine Meinung bilde, muss ich erstmal 2 Monate lang Recherche betreiben. Also, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, das ist ein Auftrag, den jedes Medienhaus an sich stellen kann. Wo stehen wir und was, wofür würden wir kämpfen? Ich meine, Journalismus ist die 4. Säule im Staat. Also nicht nur Kritik, sondern wir wollen ja auch was verbessern. So. Und das ist, also das finde ich, kann man noch mehr rausholen.
Ich stimme Ihnen 100% zu, aber es ist nicht die Aufgabe eines Medienhauses, festzulegen, wofür ich schreibe. In so einem Medienhaus möchte ich nicht arbeiten. Das ist früher das Haus Springer gewesen. Dann gab es andere Häuser, die sich anders positioniert haben. Das möchte ich nicht. Sondern ich möchte selber entscheiden, welche Meinung ich wozu vertrete. Die Freiheit möchte ich haben.
Wählt nämlich der Herausgeber oder der Chefredakteur aus.
Aber
das ist ja Fadenscheinerei. Das können Sie nach außen so verkaufen, aber das findet doch überhaupt nicht so
Sie
statt.
Sie glauben, das wäre so?
Dann sind Sie Nach welchen Kriterien wählen Sie denn Ihre Geschichten als Chefredakteur zum Beispiel?
Meine Kommentarthemen, die wähle ich ganz alleine.
Nein, Sie sind ja ein Kommentator, aber wenn Sie als Chefredakteur, nach welchen Kriterien geht ein Chefredakteur? Können Sie doch nicht sagen, dass Sie da keine Haltung brauchen.
Sie meinen, der geht nach Kriterien vor, die ihm der Vorstand eines Verlagshauses mitteilt. Waren Sie zu lange bei Springer.
Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich auch nicht gesagt. Das ist eine Unterstellung, sondern ich habe Sie gefragt. Ich habe eine Frage an Sie gestellt. Nach welchen Kriterien wählt denn der Chefredakteur seine Themen aus, die er im Blatt reinbringt? Und da kommen Sie doch schon ganz schnell an der Haltung.
Was ist interessant? Was ist eine gute Geschichte? Jetzt kann ich Ihnen 1000 Kriterien aufzählen. Ich widerspreche Ihnen doch nur in einem Punkt. Ich möchte nicht, dass Medienhäuser die Meinungen vorgeben. Das möchte ich nicht wieder. Das war mal so.
Das habe ich auch nicht gesagt. Haben Sie mich komplett missverstanden.
Das haben Sie ausdrücklich gesagt.
Ich habe gerade nicht von Meinung gesprochen, von der Haltung. Das ist nochmal ein wesentlicher Unterschied.
Dann sind wir uns ja ganz einig. Ist ja alles in Ordnung.
Gut. Haben wir noch die Kurve bekommen. Sehr gut.
Ja.
Weitere Stimmen, vor allen Dingen Fragen bitte. Nein.
Marc Etzold von der Wirtschaftswoche. Ich hätte eine Frage an Herrn Jörges speziell. Beim Stern kommt ja immer wieder die Diskussion hoch um Forsa. Um Forsa, das Institut. Also zuletzt war es die CSU, die bei 40% bei Forsa stand und dann hieß es, Forsa macht Politik. Es kommt ja auch immer wieder beim Thema SPD hoch. Mich würde interessieren, wie diskutieren Sie das intern? Wird es überhaupt diskutiert? Sehen Sie das als Problem? Und es wäre auch mal eine Möglichkeit zu sagen, wir machen als Stern mal eine Kooperation mit Allensbach, um uns dem Thema nicht auszusetzen. Weil dahinter steckt ja immer der Vorwurf, der Stern macht letztlich mithilfe von Forsa Politik.
Beim Stern gibt es keine Diskussion über Forsa. Die gibt es außerhalb des Stern über Forsa. Forsa ist das Institut, das bei der letzten Bundestagswahl mit seinem Umfragen am nächsten am Bundestagswahlergebnis lag. Forsa hat, weil es telefonische Umfragen macht, im Gegensatz zu Allensbach, die mit Menschen reden, auch einen zeitlichen Vorsprung. Immer. Bitte? Die reden mit Leuten von Face to Face, die klingeln an der Tür. So machen die das. Das ist ein bisschen alt, das ist die alte, frühere Methode, mit Menschen von, aber nicht übers Telefon zu reden. Das können wir jetzt, ich will nicht in die Methodendiskussion reingehen. Und diese 40%, über die sich die CSU-Führung aufregt und sonst niemand, die hat bei uns keine Nachdenklichkeit ausgelöst, denn die 40% ungefähr stimmen. Ich habe ja mit Leuten in der CSU geredet. Der liberale CSU-Flügel sagt, das ist das logische Ergebnis der Politik von Seehofer, weil die haben die Kerze an beiden Enden angezündet. Die rechten Wähler der CSU gehen zur AfD, weil die glauben, am Ende wird die CSU doch wieder mit Frau Merkel zusammengehen. Die wollen aber die Merkel loswerden. Und die Liberalen, im Moment ist es so, gehen zu den Grünen in Bayern sehr stark, die sind weit über 10%, oder gehen auch zur FDP, weil die sagen, die mit der Politik sind wir nicht einverstanden. Ich fühle keinen Grund, an der Seriosität von Forsa zu zweifeln. Ich zweifle immer wieder am Verstand von Medien, mit dem INSA-Institut in Erfurt zu arbeiten, die anerkanntermaßen AfD-nah sind und die AfD immer bei 14-15% haben und die Parteien der Großen Koalition ganz besonders niedrig. Also Streit um Ergebnisse von Meinungsforschungsinstituten ist so alt wie die Meinungsforschung selber. Wenn man nicht das Gefühl hat, dass man mit Betrügern arbeitet, dann muss man das durchstehen, weil da gibt es Kritik aus der Politik, die mal abfahren auf die Daten, wenn sie ihnen passen, und dann, wenn sie ihnen nicht passen, sind sie ganz besonders kritisch. Im Moment passen die 40% der CSU gar nicht. Ein Mensch aus der Führung der CSU hat mir gesagt, die Zahl sei schon deshalb glaubwürdig, weil die Faustformel der CSU habe immer gelautet, dass man in Bayern um 7-10% über dem bundesweiten Umfrageergebnis der Union liegen müsse und gelegen habe. So, und im Moment liegt die CDU-CSU bundesweit bei 30-34%, da schwanken die Institute, und dann tun sie 7-10% drauf und dann sind sie bei der Größenordnung. Die 48%, die CSU behauptet, jedenfalls sind Geschichte. Davon bin ich wirklich überzeugt.
Eine letzte Frage noch. Geht irgendwo eine Hand hoch? Dann danke ich für die Runde. Danke vor allen Dingen den Zugereisten aus Österreich, aus dem Rheinland. Vielen Dank, viel Spaß noch in Berlin. Ich bin gebeten worden, noch darauf hinzuweisen, dass Sie gerne bleiben können. Es gibt draußen Getränke und auch ein bisschen was zu essen. Ich nehme an, die Runde bleibt auch noch hier. Und Fußball läuft auch noch.
Wer das nicht kennt, jetzt ist der Name Armin Wolf mehrfach gefallen. Das ist der Moderator der Tagesthemen des österreichischen Fernsehens. Der möge das auf Dreisat mal versuchsweise anschauen. Da sieht man nämlich, wie intelligent das Nachrichtenfernsehen gemacht wird.
Also es gibt den Text von Susanne Gaschke getwittert worden als Bettlektüre, und es gibt auch noch einen Programmtipp. Dann sind, glaube ich, alle versorgt.
Ja.
Vielen Dank.
Ganz kurz will ich auch noch Eigenwerbung machen. Im WDR-Fernsehen gibt es eine neue Sendung, die heißt Ihre Meinung. Die heißt wirklich so, und dort ist, wo Zuschauer 90 Minuten ihre Meinung sagen und das, wo Minister, Experten und so weiter zuhören und danach was sagen dürfen. Riesenerfolg, super Quoten und sehr zufrieden. Ja.